je mehr du etwas abseits des Gewohnten, Gekonnten und tausendmal Probierten machst, desto höher ist die Chance natürlich, dass du glorreich scheiterst und es völlig daneben geht und so. Also mit KI hast du ja bei mir in ein Wespennest gestochen.
Ganz zufällig.
Das wird eine lange Folge.
Alles, was KI macht, hat ja eine ganz klare Absicht. Also ohne eine Absicht, ohne einen Prompt, geht KI ja gar nicht aus dem Bett.
Ja.
Das ist wie Kate Moss.
Damit Hören wieder bewusst wird, hört sich gut an. Der Audio-Podcast von Ulrich Allroggen.
Heute mit Patrick Messe. Patrick.
Hi, Ulrich.
Wir sitzen in deinem Studio. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Und wir werden uns heute gegenseitig hosten. Mal sehen, wie das wird.
Ja, eine sogenannte Crossover-Folge, habe ich gehört.
Crossover, ja. Wenn es gut klappt, ja. Gestern einen neuen Begriff gelernt, der heißt Workation.
Workation.
Ja, also sagt man natürlich Workation, muss man sagen, sonst passt das nicht.
Das ist das, was die ganzen Influencer machen, oder?
Das ist was alle machen, die sich alle Selbstständigen machen, die irgendwie sagen, scheiße, ich kann mir keinen Urlaub leisten, ich muss trotzdem arbeiten. Ich nehme mal meinen Rechner mit. Ja. Ich fange gerne so an, dass ich erstmal erzähle, woher wir uns kennen.
Gerne, unbedingt.
Wir haben uns auf der Matte kennengelernt. Ich habe mal eine kurze Zeit Kampfsport gemacht, damit schmücke ich mich gerne, weil.
Ja, gar nicht so cool. Waren doch schon 2 Jahre oder so, 1-2 Jahre.
Anderthalb, kann sein. Kann
ja. Ja, 1-2 Jahre auf jeden Fall, ja. Haben wir uns.
Und da habe ich ein paar echt coole Leute kennengelernt. Und weil ich vor 8 Jahren der Liebe wegen nach Wien gezogen bin und mein gesamtes Netzwerk in Hamburg gelassen habe, habe ich mich total gefreut, wenn ich eben gerade auch interessante Männer getroffen habe, mit denen ich mich gerne einfach mal so zum Kaffee treffen wollte. Und du warst mir total sympathisch, ich habe dich angesprochen, du hast erzählt, dass du Sprecher bist, irgendwann in der dritten Umkleideraum-Session oder so. Und mir ist natürlich von Anfang an deine geile Stimme aufgefallen. Insofern hat es mich nicht gewundert, dass du als Sprecher arbeitest.
Dankeschön.
kommen wir nachher auch nochmal drauf. Aber was ich immer besonders cool finde, ist, wenn ich jemanden total cool finde und der sich selber aber gar nicht so cool findet oder so total zugänglich ist, bodenständig bleibt. Und das ist was ich mir selber vornehme. Manchmal klappt das, manchmal bin ich auch total zickig, wenn ich irgendwie gerade im Erfolgsmodus bin. Mhm. Aber ich mag es einfach, Männer kennenzulernen, die genau wissen, was sie tun und in dem, was sie tun, sehr gut sind. Und trotzdem total offen, total neugierig auf die Welt, gespannt auf das, was ihnen begegnet und so ansprechbar, dass sofort wirklich ein Gespräch entsteht und dieses weiter pinkeln können, der Faktor einfach wegfällt. Man kann direkt in den Austausch gehen und das habe ich bei dir festgestellt, habe ich total genossen und deshalb sind wir in Kontakt oder von meiner Seite ist das der Grund, warum wir in Kontakt geblieben sind.
Ich hatte
sind.
Ganz andere Hintergründe. Nein. Ja, nein, aber danke für das schöne Kompliment. Das freut mich total. Magst du jeden Dienstag vorbeikommen und meinen Tag so beginnen?
Ganz gerne. Ja, und dann kamen wir über das Quatschen auch dahin, dass ich eben zum Teil auch als Sprecher arbeite, aber kein gutes Material habe. Und dann hast du erzählt, dass du eben auch Sprecher coachst und auch gute Demobänder erstellen kannst und dass es Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, dass du eben nicht nur als Sprecher total gut und total versiert bist, sondern dass du dich mit dem ganzen hintenrum Zeugs auch total gut auskennst. Und dass du als jemand, der größtenteils in Deutschland groß geworden ist, aber inzwischen in Wien lebt und arbeitet, auch über Dinge Bescheid weiß, die für mich total interessant sein können.
Als Exildeutscher.
Als Exildeutscher, genau. Ja. Als Wahlwiener.
Ja, ich verstehe total. Ja. Da habe ich mir einige blutige Nasen geholt, bis ich mir das ganze Wissen, viel Lehrgeld gezahlt und so. Aber ja, doch, durchaus. Ich habe gelernt, mich zu integrieren. Lass es uns positiv formulieren.
Ja, ja, bei mir war es zu Anfang so, dass ich bei jedem Auto, was mich irgendwie geschnitten hat, gedacht habe, der wusste, dass ich Deutscher bin. Der hat das absichtlich gemacht.
Genau.
Ich war 99 schon mal für ein Jahr in Wien und das war noch für mich noch eine andere Zeit, als Deutscher in Wien zu leben. Inzwischen ist es zum allergrößten Teil echt locker. Es gibt manchmal Leute, wo du merkst, die schalten in dem Moment, wo sie deinen deutschen Akzent hören, irgendwie um auf Piefke, den lasse ich mal reden. Aber die allermeisten sind eben total offen und total.
Ja, die allermeisten sind auch nicht aus Wien.
Das hat damit nicht unbedingt was zu tun.
Nein, hey, ich liebe Wien und ich bin total gern hier. Ich bin seit 17 Jahren hier und habe meine Familie hier, meine Frau hier kennengelernt und bin definitiv gekommen, um zu bleiben. Aber ich habe doch auch mein Fair Share of Verarschung bis leichte Anfeindungen genossen, weil ich ja gebürtiger Rumäne bin. Und dann war ich entweder der Piefke oder der Zigeuner. Und das habe ich mir dann aussuchen können. So.
Aber du hast doch kaum in Rumänien gelebt.
Ja, genau. Wir sind fast zweieinhalb oder so war, sind wir nach Ceausescu, nachdem das kommunistische Regime gefallen ist, sind wir nach Deutschland. Also meine Eltern mit mir.
Für unsere jüngeren Zuhörer, Ceausescu. Für unsere jüngeren Zuhörer.
Genau, das war 1989, als sie den Ceausescu erschossen haben und damit dann das kommunistische Regime gestürzt haben und danach durften Menschen aus Rumänien erst ausreisen, sozusagen. Und da sind meine Eltern dann abgehauen mit mir.
Wie alt warst du 89?
2. Ich bin 87 geboren. Ich weiß. Aber ich habe eine total alte Seele.
Komm jetzt zu meiner ersten Frage. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass deine Stimme anders ist als die meisten Stimmen?
Ziemlich genau nach meinem Stimmbruch mit 16 Jahren, als ich hatte davor, war ich auch sehr, sehr klein und schmächtig, einer der kleinsten und bin dann so innerhalb von einem Jahr, wirklich, ich weiß es nicht mehr, aber gefühlt 25 Zentimeter gewachsen oder so völlig absurd auf 1,90 hoch geschossen und nach den totalen Eskapaden in irgendwie Mezzosopran dann in meinem Bass 2 gelandet und dann bin ich plötzlich in jeden Club reingekommen. Und wenn der mich nach dem Ausweis gefragt hat, habe ich nur gesagt, wie Ausweis? Und dann hat er gesagt, ja, komm, geh rein und so. Das war tatsächlich, dann habe ich das eine Zeit lang genutzt für mich. So bis.
War das nur cool oder war das auch ein bisschen befremdlich?
Ich fand es ziemlich cool, weil davor ziemlich viel auf mir rumgetrappelt wurde, weil ich eben so klein und schmächtig und eine hohe Stimme und dies und das und war jetzt auch nicht der coolste oder der irgendwie, weiß ich nicht, der Quarterback aus unserer Klasse oder so, wenn man das jetzt mit einem amerikanischen Vergleich irgendwie. Das fand ich ziemlich cool und das hat natürlich auch die Mädels beeindruckt. Das habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass die dann
Faktor,
plötzlich,
ne?
Ja klar, ich habe dann angefangen Theater zu spielen und dann ist es ja auch so, die Theater-AGs sind ja tendenziell weiblich überbesetzt und das hat was mit mir gemacht als 16, 17, 18-Jähriger, dass ich da plötzlich eine Form von Aufmerksamkeit bekommen habe, die ich vorher nicht bekommen habe oder dass Menschen mir zugehört haben einfach und mich auch nicht mehr übersehen haben, wortwörtlich, weil ich jetzt halt 1,90 groß war plötzlich.
Krass, also es kam sozusagen auf beiden Ebenen, auf der körperlichen und auf der stimmlichen Ebene gleichzeitig.
Ziemlich klar, ja, also parallel, genau, ja.
Und wie hast du das dann hinbekommen, dass, muss ich kurz ausholen,
bitte.
Meine Mutter hat, es gab damals irgendwie einen sehr berühmten deutschen Sprecher, Hans Pech hieß der, glaube ich.
Hans Page, ja.
Page.
Ja.
Der hat ganz viele Märchen und Kinderbücher und so weiter gelesen. Und meine Mutter meinte immer, ich habe gesagt, der hat mal eine tolle Stimme. Und sie hat gesagt, ja, und der weiß es aber auch.
Mm.
Und bei dir erlebe ich so, klar, wenn du musst, schaltest du das an für den fetten Kinosound. Aber du bist eben niemand, der sich badet in seiner eigenen Stimme oder sich darauf ausruht, dass er geil klingt.
Mhm. Danke, das ist ein großes Kompliment.
Ich meine, da wirst du wahrscheinlich auch wahrgenommen haben, diese Gefahr und so weiter, aber wie kriegst du das hin?
Ich, Ich glaube, das ist einerseits eine Persönlichkeitsfrage, wie man, worüber man sich definiert und wie viel von seinem Selbstwertgefühl, von seinem Selbstbewusstsein man über dieses äußerliche Feedback holt, sage ich jetzt mal. Und ich habe halt sehr schnell oder auch auf die harte Tour gelernt, dass das einfach nicht alles ist. Das reicht einfach nicht. Das geht nicht, dass du glaubst, das ist, also sowohl auf der Bühne, im darstellenden Spiel, als auch egal bei einer Lesung, bei einem was auch immer. Das ist einfach.
Kann sich nicht drauf ausruhen.
Das ist auf gar keinen Fall. Du wirst sogar noch härter rangenommen vom Regisseur, weil du eine ganz andere Ausgangslage hast. Und jetzt musst du aber damit arbeiten, Junge. Und
kann es auch sein, dass es manchmal Neid hervorruft und dass die Leute denken, okay, jetzt soll er mal zeigen, ob er sonst noch was kann?
Das weiß ich nicht, ob das Neid ist, aber ich glaube, es ist ein gewisser Anspruch, weil ich halt, also weil du es auch angedeutet hast, ich führe auch relativ viel Regie jetzt in den letzten drei, vier Jahren und so. Und da merke ich, wenn jemand da ist, der oder die sich voll auf den Klang seiner oder ihrer Stimme verlässt, dann habe ich schon das innere Bedürfnis, jetzt extra viel an der Gestaltung zu arbeiten, am Subtext, an der Dynamik, wie auch immer, und nicht am Klang. Der passt schon. Und oft kommen Menschen dann und sagen, oder manchmal, ja, aber das klingt doch super. Ja, es klingt eh super, aber es ist halt eindimensional. Und es geht noch so viel mehr. Und wenn du jetzt noch die richtigen Gefühle und die richtige Ansprechhaltung und die richtige Subtexte und so weiter, die ganze Schauspielarbeit, halt das ganze Handwerk da drunter legst, dann wird's halt richtig geil.
Ja,
und das will ich ja auch. Ich habe keinen Bock, dass dieser Effekt verpufft ja auch bitte. Wenn man mir jetzt irgendwie, weiß nicht, oder nicht nur mir, jedem, auch Hans Page, wenn man jetzt dem, und ich will ihn wirklich nicht kritisieren, Hans Page war ein großartiger Sprecher.
Auf jeden Fall. Ja.
Aber wenn man jemanden zuhört, der sich gerne selbst reden hört, dann wird es spätestens nach einer Stunde anstrengend irgendwie. Also in sensiblen Menschen löst es, glaube ich, sogar Aversion aus. So einen gegenteiligen Effekt.
Ich muss mich ja so ein bisschen mal, wie ich rutsche da so rein in deinen Sessel, das ist so wahnsinnig gemütlich.
Das ist ein therapeutischer Sessel.
Das ist geil, ja. Das ist ganz anders als bei mir. ich genieße es gerade sehr.
Freut mich.
Ich hatte als zweite Gästin in meinem Podcast eine Freundin von mir, die als Coach für Hochsensible arbeitet. Und die hat mich mit der Nase darauf gestoßen, dass ich mit meiner besonderen Empfindlichkeit für schlechtes Audio wahrscheinlich hochsensibel bin. Und hat mir so ein paar Punkte gegeben, woran man das erkennen kann, dass das ausmacht und so weiter. Und es hat erstmal ein paar Leute aus meiner Umgebung haben gesagt, wie, das merkst du jetzt erst. Auf der einen Seite fand ich sehr lustig. Aber es hat mir auch klar gemacht, dass das, worauf ich so großen Wert lege und wo ich manchmal das wie eine Beleidigung empfinde, wenn andere Leute das nicht merken, dass es eben gar nicht normal ist, dass jeder so empfindet. Also die Empfindlichkeit für schlechtes Audio oder dass man es nicht gut ertragen kann, wenn etwas auf dem Audio-Level unsauber ist, das ist eben gar nicht eine Wahrnehmung, die man mit jemandem mit allen teilt.
Nee, ich glaube, das sind zwei Komponenten. Einerseits ist es die Sensibilität oder die Persönlichkeit grundsätzlich, dass man darauf großen Wert legt oder davon beeinflusst wird oder nicht. Und dann aber bei dir sicher genauso wie bei mir oder bei jedem, der sich mit Ton und Sprache sehr viel auseinandersetzt, ein sehr feines, geschultes Gehör, was noch differenzierter, noch genauer hört, noch mehr durch Störgeräusche sozusagen aus dem Konzept gebracht wird, weil wir uns täglich, du ganz viel mit Gesang, aber auch mit Sprechen und so, und wir uns da sehr viel, und jeder Tonmeister wird dir Ähnliches berichten, der irgendwelche Konzerte mischen muss oder so und dann ist irgendeine Unsauberkeit im Klang in der und das macht den wahnsinnig. Ja. Der kann da nicht arbeiten. Also ja. er kann natürlich arbeiten, aber ich kenne befreundete Tonmeister, die müssen dann erstmal das eruieren, dem auf den Grund gehen und das ummikrofonieren oder was auch immer, um dann, okay, jetzt, und dann ist so ein richtiger Relief irgendwie ja. so, ah ja, okay, jetzt.
Aber das ist, also ja, das finde ich auch total normal. Für mich ist das der Grund gewesen, warum ich mich in den letzten Jahren so mehr und mehr auch in die Aufnahmetechnik reingefuchst habe, weil ich halt in der Corona-Zeit so genervt war von vielen Audioverbindungen, die man halt hatte in diesen Zoom-Talks und Team-Talks und so weiter, wo ganz viele Leute einem was um die Ohren hauen, was ich als wirklich beleidigend empfinde. Und ja, ich musste auch lernen, dass es eben erstens überhaupt nicht böse gemeint ist, zweitens ganz viele Leute das Bewusstsein nicht haben und auch gar nicht wissen, wie sie es verändern können. Ja. Gut, was anderes. Ich habe nicht viele von deinen Podcasts gehört und ich habe sie auch nicht alle durchgehört, aber ich habe in mich in einiges irgendwie reingehört, um was über dich zu erfahren, über deine Motivation, deinen Weg dahin, wo du jetzt bist. Und was ich total spannend finde, sind so diese, manche Leute würden sagen Brüche, andere Leute würden sagen Entscheidungsmomente oder Phasen, wo sich neue Weichen stellen oder so. Und du hast es eben schon erwähnt, du hast als Jugendlicher schon viel Theater gemacht, das war es in der Schauspiel-AG und so. Und bist dann irgendwann doch sehr stark auf Sprecher umgeschwenkt. Und das war, soweit ich weiß, erst als du in Wien angekommen warst. Genau, ne? Du warst in Augsburg auf der Schauspielschule?
Nee, ich war direkt am Theater, habe ich ein Volontariatsjahr gemacht. Und habe dort alles gemacht. Also ich habe alle staatlichen Schauspielschulen zweimal versucht, also 24 oder 25 Vorsprechen hinter mich gebracht.
Oh, du hast echt die harte Tournee.
Ich bin eigentlich gescheiterter Schauspieler, ja.
Oh, no. Jetzt,
Nein, also, aber das, er war auch oft in der Endrunde und so, aber es hat nie ganz gereicht irgendwie. Manchmal habe ich gehört, sie sind schon zu festgefahren und wir sind nicht mehr formbar genug.
Was die dann alles an erzählen können, ne? Das ist gruselig.
Ja, und im Endeffekt ist es halt eine sehr subjektive Entscheidung, wie ich heute weiß. Aber damals hat es mich natürlich schwer getroffen.
Musst du noch ins Team passen und so weiter, die wissen dann, wer da noch.
Genau. Also so und auf jeden Fall habe ich dann aber das Glück gehabt, dass ich eben so ein Volontariatsjahr statt Zivildienst oder Bund am Theater machen konnte.
Cool.
Das war richtig cool. Da habe ich aber alles gemacht, von Regieassistenz über Soufflage, über Theaterpädagogik, Schulklassenführungen, die Jugendgruppe mit geleitet, in der ich vorher, also mit organisiert und geleitet hat es natürlich immer noch.
Wo du vorher Opa warst.
Also genau, wo ich aber vorher als Teilnehmer sozusagen gewesen war und aber eben auch gespielt. Also mit kleineren Rollen und so und der Schauspieldirektor damals Markus Trabusch hat mich wohl einerseits gern gehabt, andererseits hat oder gern spielen sehen, wie auch immer, oder hat eine Möglichkeit gesehen, jemand, der einiges kann, günstiger anzustellen oder stückvertragsweise sozusagen. Und für mich als irgendwie 19-, 20-Jähriger war das natürlich, oder ein Anfang 20-Jähriger war das natürlich großartig.
Hast du Traumrollen gehabt oder hast du?
Ja. Meinst du welche, die
du gerne mal spielen würdest?
Das ist schon so lange her, Ulrich. Es ist so viel passiert. Damals hatte ich sicher Traumrollen.
Du bist gerade mal, lass mich rechnen.
Ich bin 38.
So lange ist es noch nicht her.
Weißt du, wie viel da passiert ist?
Ja,
also
subjektiv.
Aber tatsächlich, also ich habe mich dann, also Traumrollen. Ich habe mich schon so lange nicht mehr mit Schauspiel beschäftigt, mindestens 10 Jahre.
Ja, nee,
muss ich sagen. Ich habe jetzt so
was einen nicht verfolgt, wo man nicht das Gefühl hat, wenn ich das nicht erlebt habe, dann kann ich nicht glücklich sterben.
Nein, das hatte
dann
ich
ist
nicht.
Es ja auch kein,
nein.
Weißt du, dann ist es nicht wichtig.
Nein, ich habe eigentlich alles gern gespielt, was man mir gegeben hat, außer es war die totale Rampensau, Hauptrolle immer. On the edge, an der fucking, ohne fucking.
Das war nicht deins.
Nein, gar nicht. Ich war immer eher der Bassist. Ich war immer eher der.
Du magst aus dem Hintergrund heraus mächtig wirken.
Supporting Cast.
Okay, ja.
große Nebenrolle oder so super, auch wenn es eine Hauptrolle ist, die mehr für sich ist, die nicht so im Außen und all over the place ist, auch fein, aber das widerspricht so sehr meiner Persönlichkeit. Also ich bin eigentlich ein introvertierter Mensch, der das gut gelernt hat zu überspielen.
Ja. Du, aber es ist ja für viele Schauspieler, wo habe ich das neulich bei irgendeinem anderen Podcast von der Eva Weismann, die macht so einen Sprecher-Podcast auch, die hatte jemanden zu Gast, die sehr, sehr, sehr viel Synchron gemacht hat und große Rollen und so weiter synchronisiert hat. Und die hat erzählt, dass sie als Jugendliche total schüchtern war. Und dass sie dadurch, dass ihre Mutter Schauspielerin war und sie ab und zu mit ins Studio genommen hat und sie dann kleinere Rollen in Synchron gemacht hat, gemerkt hat, was für eine Befreiung das ist von der eigenen Schüchternheit, wenn man in eine Rolle einsteigt und da die Sau rauslassen kann.
Okay. Ja, mich hat das immer gestresst, ehrlich gesagt. Okay. Also ich hatte ein, zwei so Rollen und die haben mich wahnsinnig gemacht. Mhm. Die haben mich wahnsinnig gestresst, weil ich das... Deswegen, also ich habe es nicht ertragen, nur einen Versuch zu haben und an jedem Abend neu von 300, 500.000 Leuten, je nachdem, ob man im großen oder kleinen Haus gespielt hat, so gewertet zu werden oder beobachtet zu werden und so.
Ja, man setzt sich der Kritik aus.
Und das, damit habe ich mich, also ich habe mich nie richtig wohl gefühlt mit den Rampensau-Faktoren oder Teilen des Schauspieldaseins und immer sehr, sehr wohl gefühlt mit der Textarbeit, mit der Sprache, mit dem Hintergründigen, mit der inneren Arbeit und so. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, weshalb ich dann später zum Sprechen gegangen bin.
Total stimmig.
Weil mir das wirklich mehr aus der Seele gesprochen hat. Aber auch, weil es ein wesentlich familienfreundlicherer Beruf ist. Also ich habe dann schon 3 Jahre einiges gespielt und bin dann nach Wien gezogen und habe gemerkt, ohne staatlichen Abschluss schaut einen keiner mit dem Arsch an hier in Österreich. So, also ohne die Credentials, ohne den Titel hatte ich sehr viel schwerer und bin überhaupt nicht durchgedrungen. Natürlich auch ohne Connections, ohne dass ich irgendjemanden gekannt hätte.
Fängt im Grunde von null an.
Bin ich hierher gezogen.
Oder von -3 oder so.
Hab mir gedacht, bitte, ja genau, mir eigentlich -3, weil eigentlich -10, weil wie gesagt, Piefke oder Zigeuner und dann auch noch keine Schauspielausbildung und dann auch noch ein junger Wilder, der glaubt irgendwie mit Anfang, Mitte 20 die Welt zerreißen zu wollen oder so. Also so, und dann bin ich da ziemlich abgeblitzt und habe auch eine sehr oberflächliche und doppelgesichtige Schauspielwelt erlebt. Wie gesagt, ich möchte es nicht verallgemeinern, das waren meine persönlichen Erfahrungen. Und so bin ich halt überhaupt nicht, dass ich irgendwie irgendwem in den Arsch krieche auf irgendwelchen Premierenpartys oder so, sondern das widerstrebt mir eben auch total und habe mich dann, als ich gemerkt habe, das funktioniert ja gar nicht so wie in meiner Heimatstadt, wo ich mir das über die Jugend aufgebaut habe, habe ich mich dann völlig abgewandt, weil ich da auch frustriert und abgenervt war und habe dann ein halbes Jahr als Bäcker gearbeitet, als Bäcker, Lehrling, Geselle, wie auch immer, Hardcore, Nachtschicht. Großbäckerei, aber nicht dieses romantische. Nee, es war eine kleine Bäckerei, eine kleine eigenständige Bäckerei, die nur 2 Brotsorten gebacken hat, dafür aber sehr viel und die ganzen Supermarktketten da versorgt hat mit diesem, das war so ein Allergikerbrot. Das war so 2 spezielle Brotsorten für irgendwie glutenfrei und was nicht alles.
Wow.
Und wir haben aber, ich glaube, also 2-mal die Woche in 2 Nachtschichten jeweils 4 Tonnen Brot produziert und in so 12 bis 16 Stunden.
Das kann man Großbäckerei nennen.
Genau, und die dann in Lieferwegen in der Früh in die Stadt gefahren und die ganzen unterschiedlichen Supermarktketten abgefahren und das auch ausgeliefert und so.
Okay.
Aber das hat mich dann mein Lebensrhythmus, meine Beziehung und meine psychische Gesundheit gekostet, so ein bisschen. Und ich habe dann so nach einem halben Jahr gemerkt, irgendwie alles um mich rum sind entweder Alkoholiker oder drogenabhängig oder geschieden und irgendwie nicht so geil drauf. Und dann habe ich da gekündigt und bin zum Radio gegangen, habe mich für ein Praktikum beim Radio
beworben. Und warst du gleich bei Superfly?
Genau, habe ich bei Superfly. Also
gleich den coolsten Sender gewählt.
Ja, ich habe mir gedacht, das ist auf jeden Fall der Sender, mit dem ich mich musikalisch und von der Philosophie am meisten identifiziere. Heute kann ich sagen, ich habe mich auch bei FM4 beworben, die haben nicht geantwortet.
Haben die selber schuld.
Aber Superfly eben mit Funk, Soul, Jazz, Hip-Hop hat mich am allermeisten, tatsächlich habe ich privat auch am liebsten gehört, höre ich auch immer noch sehr, sehr gerne, hat mich dann für ein dreimonatiges Praktikum aufgenommen und mich dann als Redakteur übernommen danach.
Können wir taggen?
Genau. Und da war dann eigentlich so, da war ich da so bitte 20, genau, und habe mir eigentlich meine perfekte Welt geschaffen, weil ich habe die Albumporträts oder die Alben besprechen dürfen von der Musik der Künstler, die ich privat liebe, und cool, durfte auf die Konzerte gehen und teilweise die Leute dann auch danach interviewen.
Die haben so die Eintrittskarten gekauft.
Und ich habe halt echt so irgendwie Gregory Porter und Jamie Cullum und Al Jarreau habe ich interviewt.
Eine große Neidwelle schwappt zu dir herüber.
Ich war selber so what the fuck, was Imposter-Syndrom wäre.
Cool. Ja.
Wer hat irgendwie vergessen?
Merken Sie, dass ich das gar nicht kann.
Genau, wer hat eigentlich vergessen zu schauen, wen Sie da zu Al Jarreau geschickt haben?
Irgendwie. Wie cool.
Ja, das war mega.
Volle Gönnung.
Danke.
Also Neid und Gönnung, komisch, ne? Ich bin es.
Dann hat irgendwann meine Chefredakteurin mich rausgeschmissen, weil sie gesagt hat, Patrick, du wirst hier alt, das ist, die Welt ist
okay,
so viel.
Okay, sie hat dich quasi
du wirst hier maximal,
den nächsten Schritt geschubst.
Genau, du wirst hier maximal noch meinen Platz einnehmen und dann ist hier Schluss in diesem Betrieb. Und da geht aber mehr,
cool,
mach was.
Cool, also solche Leute braucht man echt, ne? In dem Moment fühlt sich das gar nicht so an, aber geil.
Im Nachhinein, ja. Großer Dank an Astrid Haus an dieser Stelle, weil sie ist auch gleichzeitig...
Dank geht raus an Astrid Haus.
Genau, und sie wurde dann auch noch zu Hitch, der Date-Doktor, weil ich aus dem Kündigungsgespräch mit so einer Fresse rausgegangen bin. Aha. Und dann eine Kollegin, die dort eine Rubrik, eine Kolumne hatte, mich gesehen hat, gemeint hat, sollte ich... Magst du reden? Magst du auf den Kaffee gehen?
Komm, nehme ich mal unter meine Fittiche.
Ja, genau. Also, du siehst so aus, als bräuchtest du irgendwie emotionalen Zuspruch.
Aber die hast du dann geheiratet, oder was?
Und genau, da sind wir dann relativ kurze Zeit später haben wir uns dann was angefangen und drei Monate später sind wir zusammengekommen.
Ach, wie cool.
Nochmal sechs Monate später, genau.
Sind wir, ist es krass, wie das Leben manchmal einfädelt?
Ja. Ja, mega. Ich war genau eine Woche todunglücklich über meine Kündigung und dann habe ich schon gemerkt, okay, jetzt ist zumindest irgendwie eine Beziehung zu einem wunderbaren Menschen daraus entstanden, die ich mir vorher, also wir haben uns vorher einfach nicht füreinander interessiert. Also es war einfach, sie ist auch ein bisschen älter als ich und hat schon einen Sohn gehabt und
noch
so.
Noch älter,
ja, ja. Sie ist steinalt, ungefähr so alt wie du, Ulrich.
Nein, das glaube ich nicht.
Nein. Sie ist 13 Jahre älter als ich.
Okay, das ist ja nichts.
Genau. Aber und jetzt ein paar Jahre später, dann rückblickend betrachtet, wäre ich so nie in meine Selbstständigkeit als Sprecher gekommen und hätte nie die ganzen wundervollen Dinge getan und erleben dürfen, die ich jetzt die letzten 11 Jahre erlebt habe.
Und da muss ich jetzt mal kurz... Also ich habe ja dann tatsächlich so einen Schnellfortbildungskurs bei dir gemacht, wo ich mit 4 oder 5, also auf jeden Fall mit dem Demo-Band mit 4 oder 5 verschiedenen Texten rausgekommen bin, total zufrieden, habe es super genossen, habe tolle Anregungen von dir bekommen, die ich zum Teil immer noch nicht umgesetzt habe und so.
Macht ja nichts, wir sind ja noch jung.
Und da ist mir was aufgefallen, also jetzt in der Vorbereitung unseres Gesprächs habe ich es dann sozusagen nochmal Revue passieren lassen. Du bist ja als jemand, der Leute coacht und der Aufnahmen, Demobänder macht und den die richtigen Texte raussucht und die richtige Hintergrundmusik raucht und so, also sozusagen wirklich jemand in Norddeutschland würde man sagen, du begüßt die Leute.
So, ist das so wie Full-Service Pampering?
Ja,
oder so?
Genau.
Okay.
So wirklich, ich habe mich total wohlgefühlt bei dir, total Danke. Gut aufgehoben. Wir hatten ein Vorgespräch, du hast mir tolle Texte rausgesucht, du hast mir Musik, du hast mir einen Tontechniker, der dann das Ganze zusammengemischt hat und super Qualität da zurecht gebastelt hat. Und dazu eben noch diesen Tipp mit der Förderung. Also super, alles super geklappt. So. zurück zu dem Punkt, den ich eigentlich sagen wollte.
Ja.
Wenn du da einen Sprecher oder eine Sprecherin in deiner Sprecherbox hast und du sitzt hier an deinem Mischpult, dann siehst du die Person ja nicht.
Mhm.
Das heißt, der einzige Sinn, über den du diese Person wahrnehmen kannst, ist das Hören.
Ja.
Was ja mein Thema ist.
Mhm.
Wo, wann, wie hast du gemerkt, dass Hören für dich etwas ist, worin du dich wohlfühlst?
Gute Frage. Ich glaube, das hat sich wirklich so über die Jahre entwickelt. Also für einen zeitlichen Kontext, ich bin jetzt seit 11 Jahren hauptberuflich selbstständig als Sprecher.
Mhm.
Und seit etwa 4 Jahren mache ich eben diese Beratung mit Mike Ryder, wo ich im Ende, es ist ein Coaching, definitiv. Ich tue mir nur ein bisschen schwer mit dem Begriff Coach, weil heutzutage jeder Coach ist und jeder eine WhatsApp-Gruppe hat, wo er einem den goldenen Schlüssel verkauft für so.
Aber Begüschen kommt einfach in Wien, das wird das, einfach keiner.
Nein, das versteht keiner.
Also Stimmbegüscher, Sprecherbegüscher.
Im Endeffekt, ist es wie eine Beratung, weil ich mich ja auch um die wirtschaftlichen Aspekte der Selbstständigkeit und so kümmere mit den Leuten, die Teile, wo sich Menschen schwer tun, die aus der Kunst kommen, aus dem Schauspiel kommen oder so, mit eben Akquirieren, mit Positionierung, mit Gagenverhandlungen, mit Nutzungsrechten, wo du meistens eine Agentur hast, beim Sprechen eben nicht und so. Und eigentlich ist dann das ist der Ursprungsgedanke oder so ist Mike Ryder eigentlich entstanden, dass Menschen zu mir gekommen sind, Kollegen, Freunde, die gesagt haben, hey, wie machst du das eigentlich, wie hast du das verhandelt und so. Und dann habe ich das angeboten und gemerkt, okay, aber wenn die Leute kein ordentliches Material haben, mit dem sie sich irgendwie, mit dem sie Klinken putzen gehen und so, dann nützt das alles nichts. Ja. Und es da, also ich habe mich natürlich in meiner Selbstständigkeit sehr viel mit dem Klang, mit was ist eine gute Hörprobe, was berührt mich, also dieses sehr bewusste, aktive Hören und Konsumieren von anderen, von Leuten, zu denen ich aufschaue und sage, wow, irgendwie du bist schon 40 Jahre im Geschäft, teach me, wenn es irgendwie geht oder zumindest so. Also da habe ich mein Gehör schon sehr geschult und auch viel Unterricht genommen, eben bei so also Leuten, die es einfach voll drauf haben und wo ich sage, wow, da würde ich gerne was lernen. Und dann habe ich eben gemerkt, okay, das ist eigentlich ein elementarer Baustein, diese Qualität eines Demos, dass man nicht erkennt, dass es ein Demo ist, sondern dass es so gut produziert ist, dass der Text auch so gut geschrieben ist. Ich schreibe ja die Texte auch selber. Oder dass die Musik keine billige Stock-Footage-Musik ist, sondern zumindest eine hochwertige, teure Media-Library-Musik, die man sich trotzdem noch leisten kann oder so. Und dass es dann auch ein bisschen ein Sounddesign gibt. Dass es dann so ein bisschen nach Doku klingt, dass dann die Vögel zwitschern und der O-Ton noch angeschnitten ist, sozusagen, der dann, und das fadet dann raus und so. Diese ganzen Kleinigkeiten, die sind so wahnsinnig wichtig. Kann ich jetzt nicht sagen, ob sie spielentscheidend sind oder nicht. Ich habe jetzt keine empirische Studie dazu geführt, aber tendenziell.
Gerade für Kunden ist es ja wichtig, dass man denen so viel wie möglich Fantasie erstmal abnimmt und sagt,
ganz genau,
so könnte das
klingen. Der Kunde will. Der braucht was. Egal, ob es jetzt eine Doku, ein Werbespot ist oder was auch immer, ein E-Learning, keine Ahnung. Und der wird sich, wenn man ihm 3 Sachen vorlegt aus dem Casting sozusagen, so die 3 hätte ich, wird er sich wahrscheinlich für das entscheiden, was seinem Bedürfnis am nächsten kommt.
Ja.
Und wenn da jetzt einer dabei ist, der vielleicht stimmlich total gut passt, aber das ist nackt, also nur Stimme, keine Musik, kein Sounddesign, keine Mischung, kein Mastering oder so, auch die Stimme ist vielleicht nicht nachbearbeitet, nicht geputzt. Das sind alles Dinge, die kosten Zeit, die kosten dann auch Geld, aber die machen dann, dass deine Hörprobe wirklich, wirklich Premium klingt und du dir nicht wirklich weißt, ist das jetzt ein echter Job oder nicht und so. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der Kunde sich für das entscheidet, was seinem Bedürfnis am nächsten kommt.
Ja, ja. Weil, und er muss sich dann nicht so viel vorstellen, weil das ist halt...
Genau, also ich hatte das auch schon selber, dass ich am Anfang, wo ich erst eine Doku gesprochen hatte, das war eine Nazi-Doku, so eine historische Enteignungs-Nazi-Doku, und Tonstudio wollte mich dann vorschlagen für eine Natur-Doku und ob ich was habe, ja, ich schicke ihnen das, und dann kam halt zurück, nee, Stimme passt, super, aber die haben halt gesagt, dieser betroffene, nüchterne Ton, sie brauchen was Emotionales, was Warmes, sie machen eine Naturdoku, und ich wollte halt am liebsten sagen, das ist mein Job, also bitte, das kann ich auch, natürlich kann ich das, aber ich konnte es halt nicht zeigen. Ja. Und ich bin dann dem Vertrauen diesem Vertrauensvorschuss ausgeliefert, ob der auf diese Wildcard setzt, wo er nicht weiß, kann ich das wirklich performen? Kann ich nur den einen Song spielen? Kann ich nur betroffen und nüchtern?
Klar.
Oder,
woher sollen sie wissen?
Ja, genau. Und wenn du dich noch nicht etabliert hast, wenn du noch nicht mit den Menschen gearbeitet hast, noch nicht so ein breites Portfolio hast oder so, dann ist es halt ein Zweifel, der berechtigt ist. Der Mensch steckt da relativ viel Geld rein in eine sehr spezifische Dienstleistung. Also wird er sich den bestmöglichen Partner oder Dienstleister dafür aussuchen.
Ja.
Und da habe ich dann, das war so ein bisschen Game Changer, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich muss noch viel mehr Energie in meine selbstproduzierten Hörproben und Demos stecken, damit ich mittelfristig meine Karriere in Bahnen lenken kann, in die ich will. Weil du bist als Sprecher immer in diesem Henne-Ei-Problem. Ich habe noch nie eine Doku gesprochen, würde total gerne mehr Dokus sprechen, habe aber keine Hörprobe aus einem, also hab noch keine Referenz. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Naja, du machst das halt selber. Ja. Aber wenn du es ins Handy sprichst oder lieblos, sage ich jetzt mal, oder sehr, sehr kosteneffizient und zeiteffizient schnell mal aufnimmst, dann wirst du wahrscheinlich damit keinen Blumentopf gewinnen.
Ja.
Und es macht sich bezahlt, da einmal oder in regelmäßigen Abständen, so wie Schauspieler auch alle paar Jahre neue Headshots machen. Alle Handvoll, wie auch immer, Jahre, sobald man sich nicht mehr damit wohlfühlt, gut repräsentiert fühlt, sich dann neue Demobänder zu machen. Ja. Und man entwickelt sich auch ständig weiter. Und wenn ich jetzt Sachen von vor 3 Jahren, 4 Jahren höre und so, naja, wenn man das ernst nimmt, dann hört man nicht auf, an sich zu arbeiten. Ja. Das ist auf jeden Fall was ich gelernt habe, und das ist vielleicht auch, schlägt wieder in die Kerbe, die du am Anfang gestellt hast, diese These, die du in den Raum gestellt hast, mit dem sich auf die schöne Stimme verlassen. Das ist ein Startvorteil von 20%. Und die anderen 80%, die aber dann die Entscheidung ausmachen, das ist einfach Arbeit. Das ist Disziplin, Handwerk, langer Atem, Scheitern, das volle
wieder aufstehen,
ganz normale, wie in jedem auch, egal, beim Sport, genau dasselbe.
Ja.
Die Erfolgreichsten sind die, die am härtesten arbeiten, nicht die, die eine Inselbegabung haben.
Ja.
Also, ja.
Ich komme nochmal zurück auf meine Frage. Ich glaube, dass im Hören eine gewisse Qualität ist. Also das Hören, wenn man bewusst und gerne hört, dann macht das was mit einem. Also wenn das irgendwie Hormone freisetzen würde oder sowas. Also für mich ist das wie so ein innerer Raum, in den ich mich begebe, wenn ich mich ganz aufs Hören konzentriere. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute, die da einen Job draus gemacht haben, dass ein großer Anteil Hören ist, dass die das genau kennen, dieses Phänomen.
Ja.
Und da wollte ich jetzt nochmal nachfühlen bei dir, wie sich das für dich anfühlt, was das Besondere ist an diesem, was Hören mit uns macht.
Stimmt, darauf wolltest du ja ursprünglich hinaus, und dann habe ich einen Sales-Pitch für meine Demo-Bänder
gemacht. Aber dafür sitze ich ja hier.
Ja, nein, du hast vollkommen recht. Also es fühlt sich dann wirklich, wenn ich jetzt Menschen zuhöre oder auch mir selbst, wurscht, ob die jetzt bei mir im Studio sind oder wenn ich etwas selbst als Konsument mir anhöre, dann mir fällt leider nie ein passendes deutsches Wort ein. Ich bin kein großer Freund von Anglizismen, aber it resonates. Es schwingt, es löst etwas in mir aus. Und je nachdem, was das ist, das kann auch wirklich Betroffenheit oder Traurigkeit sein, wenn das jetzt eine wirklich, wirklich gut gesprochene Nazi-Doku ist, dann heule ich da, dann bin ich da, dann übertragen sich so viele Emotionen und so viele Haltungen zu dem, was der mir jetzt oder die mir jetzt gerade sagen. Aber im besten Fall sind es keine Wertungen. Also das ist eigentlich nur ein Gefühlsangebot. Der Sprecher oder die Sprecherin kauen mir jetzt nicht vor, was ich zu fühlen habe, sondern sie lassen sich auf die inhaltliche und auf die Subtextebene beim Sprechen total ein. Und dann wird es mehr als nur gut gelesen. Dann wird es erzählt und gestaltet und mit Leben gefüllt. Und dann erreicht es mich auch, dann überträgt sich mit dem Schall das, die Intention, die Absicht, das Gefühl, die Haltung, ein Hauch dessen, was der Sprecher oder die Sprecherin für ein Wertesystem hat, wie die sich dazu stellen. Und das ist dann für mich als Zuhörer der, wie sagt man da, der Andockpunkt oder die Möglichkeit, dieses Gefühl in mich reinzulassen und zu schauen, was löst es in mir aus. Und wenn es etwas auslöst, dann ist es, egal ob die Emotion positiv oder negativ ist, dann ist es schon mal ziemlich gut.
Ja.
Und die besten Sprecher und Sprecherinnen, die ich gehört habe, oder wenn ich so analysieren darf, sind die sich vollends auf die Subtextebene, auf die Gefühle, auf die Ansprechhaltung, auf diese nicht handwerklichen, materiellen Dinge einlassen und darauf vertrauen, dass die oberflächliche Gestaltung, also die Melodie, die Phrasierung, die Atmung und so weiter, dann schon so richtig aus ihnen herausfallen werden, wie es gerade passt.
Ich nenne das die Heisenbergsche Unschärferelation in der Kreativität.
Oh, ein geheimer Physiker.
Geil, ne?
Ja.
Ich verstehe das überhaupt nicht, das Ding. Aber es besagt irgendwie, dass man von einem Teilchen nicht gleichzeitig die Position und die Geschwindigkeit bestimmen
kann.
Für mich bedeutet das, wenn ich auf der Bühne stehe und mich wirklich auf eine Rolle, auf eine Emotion, auf eine menschliche Situation einlasse, dass ich gleichzeitig die Kontrolle darüber aufgeben muss, wie das rüberkommt.
Ja. Ganz genau.
Und dass ich, wenn ich einen guten Regisseur habe, mich darauf verlassen kann, dass der das dann schon macht, wenn da was nicht stimmt. Aber wenn ich versuche, gleichzeitig Regie zu führen oder gleichzeitig zu kontrollieren, wird eben diese emotionale Schwingung immer irgendwie begrenzt oder unkonkret werden oder so.
Total.
Und meine Schauspielerin hat das anders genannt. Die hat gesagt, es gibt zwei Phasen in der Schauspielarbeit. Das eine ist die, wo man tatsächlich etwas entstehen lässt. Und das ist eben, man könnte sagen, ein passiver Zustand oder die weibliche Energie, dass man sozusagen etwas in sich ausbreiten lässt, dass sich etwas in dir formt und dass du es zulässt. Und das nächste ist aber, dass du es dann präsentierst. Und wenn du diese beiden Phasen oder diese beiden Prozesse durcheinander bringst, dann wird da nie besonders viel Neues draus entstehen.
Ja. Ja, oder wenn du dich nur auf einen der beiden Prozesse konzentrierst.
Genau. Ganz viele Leute. Es gibt Leute, die gehen auf die Bühne und du siehst genau, die ziehen eine Schublade auf, die schon mal funktioniert hat.
Ja. Ich nenne das die Patrick-Komfortzone. die jeder hat.
Jeder hat das.
Natürlich.
Und eine der Aufgaben von einem guten Regisseur ist, dass du einen Schonraum aufmachst, in dem man sich traut, was Neues zu entwickeln, was man noch nie erlebt hat, was man noch nie zugelassen hat, worauf man sich noch nie eingelassen hat. Und dann diese Magie zu erleben, dass es so geil ist, dass du denkst, okay, wow, jetzt weiß ich wieder, wofür ich das gelernt habe oder so. Mhm. Aber manche oder viele Regisseure erzeugen eher eine Stimmung, wo du von Anfang an das Gefühl hast, du musst dich eigentlich behaupten, du musst dich verteidigen, mhm. du musst dich in Acht nehmen, du musst für deine eigene Sicherheit sorgen. Ein völlig anderer Arbeitsprozess.
Also ich für meinem Empfinden sind das dann keine guten Regisseure. Aber nee. Also ich, nee. Ich glaube auch, es ist jetzt nur, wenn wir jetzt schon bei wilden Theorien sind, ich glaube auch, also meine Theorie, warum das so ist und jeder Mensch hat das, diese Komfortzone oder dieses Zurückfallen lassen auf etwas, auf eine Schublade, wie du es genannt hast, die funktioniert, das ist keine Faulheit oder so. Mhm. Das ist, glaube ich, und da habe ich immer noch einen Evolutionsbiologen auf meiner Liste, den ich dazu mal befragen möchte. Und zwar ist das ein Energieeffizienzding, glaube ich. Nämlich, okay. dass das Gehirn ja an sich schon im Ruhezustand so viel Energie verbraucht, 20% unserer gesamten Energie, unseres gesamten Energieaufwandes.
Ja, du weißt Sachen.
Und ja. Und da machen wir noch gar nichts. Also da popeln wir noch nicht mal in der Nase oder so. Und dann
Standby-Mode, 20%.
Ja, genau. Okay. Ja. Und das Sprechen und das Spielen und das Gestalten erfordert unheimlich viel Energie, unheimlich viel Kraft und Willen, sich da aus diesem energieeffizienten Zustand rauszubewegen. Ja. Man muss an wahnsinnig viele Sachen gleichzeitig denken, an saubere Betonung, an Lautformung, an richtiges Atmen, ans Stützen, an den Bogen, wo will ich am Satzende, also ich muss am Satzanfang schon wissen, wo ich am Satzende hin will, was ist der größere Sinnabschnitt dieses Absatzes, was ist meine Absicht dahinter, welches Gefühl liegt da, wer bin ich, wen spreche ich an, was für ein Medium ist da überhaupt involviert, habe ich jetzt nur meine Stimme oder auch kann ich mein Gesicht auch hinhalten und so weiter, und das ist wahnsinnig anstrengend. Mhm. Da muss man sich rausarbeiten, und evolutionsbiologisch sind wir aber die letzten, keine Ahnung, wie viel tausend Jahre darauf getrimmt, mit möglichst wenig Energieverbrauch durch den Tag zu kommen, weil sonst müssten wir die ganze Zeit uns mehr Energie zuführen.
Und wer weiß, wann man das nächste Mal
ein
schwächeres Tier findet, das man fressen kann.
Genau, oder die nächste Heidelbeere oder so.
Ja, das ist ja auch rar gesehen.
Und dann ist es wirklich so ein tief verankertes menschliches Bedürfnis, wenn man schon mal was gefunden hat, was funktioniert. Mhm. Das wurde schon abgenommen, das wurde schon abgesegnet. Ja. Damals, die letzten 5 Imagefilme hat es doch auch funktioniert.
Ja.
Dann macht man erstmal das und schaut, wie weit man damit kommt. Aber das verzaubert mich halt meistens nicht. Das ist okay, das ist sendefähig, das ist, braucht man sich nicht schämen oder so. Mhm. Aber richtig gut wird es erst, wenn man da dann anfängt zu arbeiten. Und dann fangen die Leute an zu schwitzen, inklusive mir. Dann wirklich, also physisch, die stehen dann in der Kabine und sind dann so, nach einer Viertelstunde, kann ich bitte die Tür aufmachen? Es ist so schweineheiß hier drin.
Ja.
Und die laufen dann richtig auf Hochtouren.
Aber dann weißt du, was du getan hast.
Wie so ein Generator, der einfach Wärme und Energie abstrahlt, weil die sich auf so viel konzentrieren, und dann hast du diese Sisyphus-Arbeit, dann fällt wieder irgendwas hinten runter, dann hast du dich veratmet oder hast vergessen zu atmen und dann irgendwie die Absicht dahinter.
Und dann merkt der Regisseur das auch noch und sagt, können wir das bitte nochmal?
Genau, und meine Aufgabe als Regisseur ist es dann aber, denjenigen auf die Essenz hinzuweisen und ihm das Selbstvertrauen zu geben, sich aus dieser Komfortzone rauszubewegen.
Das ist auch eine psychologische Arbeit.
Es ist ich würde sogar sagen, es ist eine therapeutische Arbeit, weil da viele Dinge reinkommen, die man so erlebt hat, wo man sich nicht drüber traut.
Gründe.
Genau, die einen geprägt haben, dass man das jetzt so macht und nicht weitergeht oder sich das nicht von sich preisgibt, diese Schwäche. Es ist ja oft auch eine Verletzlichkeit. Weil je mehr du etwas abseits des Gewohnten, Gekonnten und tausendmal Probierten machst, desto höher ist die Chance natürlich, dass du glorreich scheiterst und es völlig daneben geht und so. Und dann erstmal dieses Vertrauen zu etablieren, zu sagen, hey, das ist wirklich ein Safe Space, das ist deine Zeit. Niemand wertet dich hier, es wird nichts diesen Raum verlassen, was du und ich nicht beide für gut befinden und worauf wir uns einigen, dass du dich damit gut repräsentiert fühlst und so. Und das braucht manchmal echt.
Das ist, wenn du halt im Studio produzierst und so. Mhm. Aber im Schauspiel, wenn du auf der Bühne stehst, also ich kenne es jetzt aus dem Musical halt, wenn du ein Stück 8-mal die Woche, 1, 2, 3, 4, meine längste Produktion habe ich 5 Jahre lang gespielt, immer wieder spielst und du weißt, die allermeisten Leute, die da im Publikum sitzen, sitzen zum ersten Mal drin. Hm. Die haben nichts davon, dass du es vor 2 Tagen total brillant abgeliefert hast. Ja. Und die merken auch, ich habe mir auch viele Musicals angeguckt. Und diese Krankheit, die darin besteht, dass man merkt, es wird immer schneller, die Leute hören einander nicht mehr zu, sondern es wird sozusagen, es ist so ein Klack, 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 Klack. Das sind ja schlechte Musical-Produktionen, aber es gibt ja auch das andere. Es gibt ja auch wirklich Leute, ich weiß nicht, ich hatte eine Kollegin in 1997, da warst du gerade noch ganz klein.
Da war ich 10.
Da war ich in Duisburg und habe eine Kollegin auf der Bühne gehabt, die hat jeden Abend als Fantine mich zum Heulen gebracht. Hm. Jeden Abend.
Das ist doch geil.
Die hat sich jedes Mal so drauf eingelassen, dass ich wirklich so, oh, scheiße. Also da ist so eine. Da kann sowas Anarchisches sein im kreativen Prozess, was sich auf gar nichts verlässt, was sich nichts bedient, was es schon mal gegeben hat, sondern wirklich bereit ist, in diesem Moment alles, was es schon mal gab, in Frage zu stellen und nochmal neu loszulegen. Ich habe das auch nicht wirklich. Also manchmal komme ich in so einen Flow, wo das für mich funktioniert. Aber ich bin nicht so ein Junkie für dieses Gefühl, dass ich da ständig hinterher wäre. Aber die Leute, die ich wirklich bewundere in unserem Job, die gehen jeden Tag dieses Risiko ein, glorreich zu scheitern. Und meistens tun sie es nicht und dann ist es so geil.
Ja, ja. Ja, das ist auch, ich finde das total bewundernswert. Das ist ein Schweine-Riesenhaufen Arbeit. Das ist wie gesagt, das ist jetzt nicht, ich kann es nicht, ist nicht beforscht oder so, aber ich bin mir relativ, also glaube das wirklich, dass das mit dem Energieaufwand, den wir da leisten müssen, weil die sind ja auch wirklich fertig, die Menschen dann danach, wenn sie sowas so gespielt haben.
Ja, und viele müssen sich irgendwie wieder runterholen mit Drogen oder mit Sex oder mit ganz viel Essen oder
was auch immer.
Du begibst dich in einen Energiezustand, in dem du eigentlich nichts mehr unter Kontrolle hast.
Du bist eigentlich in diesem roten Bereich, wenn du ein Auto wärst, von der Drehzahl.
Ja.
So,
ja. Und nicht umsonst ist man rechtlich gesehen, ich glaube, eine halbe Stunde nach der Vorstellung gilt man als nicht zurechnungsfähig. Irgendwas, also es gibt da irgendwie so eine Gerichtsentscheidung, wo ein Schauspieler jemanden geohrfeigt hat nach der Show, eine Viertelstunde nach der Show, und es hieß dann, ja, der war ja noch nicht wieder zu. Also so, ich weiß nicht, ob das noch gilt, aber es gab mal so ein Gerichtsurteil.
Okay.
Manche, vielleicht reden sich auch nur Leute. So, jetzt kommt meine große Theorie zur KI.
Ja, oh ja.
Mhm. Einstein soll mal gesagt haben, Dummheit heißt, immer wieder dasselbe zu tun und ein neues Ergebnis zu erwarten. Mhm. Das ist jetzt nicht wörtlich zitiert, aber so habe ich es mir gemerkt. Mhm. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass KI alles benutzt, was schon mal gemacht wurde, und der eigentliche kreative Prozess aber darin besteht, tatsächlich in dem Moment, im Moment etwas Neues zu erfinden, dann ist es so ein riesiger Unterschied zwischen echter Kreativität und dem, was uns über KI als Intelligenz verkauft wird, dass man das eigentlich nur als Dummheit bezeichnen kann.
Hm. Ja.
Dieser Gedanke ist mir heute Morgen unter der Dusche gekommen. Ich habe gedacht, irgendwie, wo wollen wir hin heute mit dem, was wir machen? Ja? Hm. Also ich habe das Gefühl, bei all diesen Diskussionen, die ich in den letzten 2, 3 Jahren irgendwie über das Thema KI mitbekommen habe und natürlich auch den Angstzuständen, in die einen das dann zwischendurch versetzt, eigentlich bin ich überzeugt, dass da irgendwie eine große Dummheit drin steckt.
Ja.
Und als ich das sozusagen auf dieses Einstein-Zitat angewendet habe, habe ich gedacht, eigentlich total offensichtlich.
Ja, also es klingt total plausibel für mich. Also mit KI hast du ja bei mir in ein Wespennest gestochen.
Ganz das, zufällig.
das wird eine lange Folge. nein, also was ich auf jeden Fall unterschreiben kann. Also grundsätzlich würde ich mal zwei Dinge ganz, ganz rudimentär trennen, bevor wir jetzt in die Sache reingehen. Und das ist das Narrativ, das um KI herum aufgebaut wird, der Sales Pitch, die Marketingmaßnahmen, die ganzen.
Und die Motivation dahinter, ja.
1000 Jahre hingeprompteten 30-sekündigen Promo-Videos auf LinkedIn und so weiter, die uns suggerieren sollen, das geht doch spielend leicht, schau mal, was das jetzt alles kann. So. Und das, was es eigentlich ist und was es eigentlich kann, das sind zwei wirklich sehr verschiedene Paare Schuhe. Und das muss man sich einfach bewusst sein und mit dieser Brille, mit diesem doppelten Boden muss man, finde ich, alles konsumieren, was einem so entgegengeworfen wird, weil man kommt ja seit 2 Jahren nicht mehr drum herum. Selbst die größten Mainstream, weiß ich nicht, Tagesschau und so weiter, berichten so paraphrasiert, KI ist unumgänglich, es wird alles, unsere gesamte Arbeitswelt verändern, wir müssen uns eigentlich jetzt mal schmeidig schnell warm anziehen und schnell irgendwelche Tech-Kompetenzen aufbauen, weil sonst sind wir alle am Arsch.
Sind ganz schnell abgehängt, so. Ja.
Genau. Das finde ich grundsätzlich erstmal als Konsument scheiße und habe aber als Werbesprecher den allergrößten Respekt vor diesem Sales Pitch, der beste Sales Pitch ist, den ich jemals erlebt habe, dass ich wirklich den Hut ziehen muss und sagen muss, ey,
sehr fair, wenn du das so sehen kannst.
Ihr geilen Typen, wirklich, ihr habt es geschafft, dass Präsidenten und irgendwelche EU Kommerzienrat, sage ich schon, dann Kommissionspräsidentinnen und so weiter, euch aus der Hand fressen und bestehende Gesetze ändern, die Jahrzehnte Konventionen und Spielregeln, auf die wir uns schon seit Jahrzehnten geeinigt haben, in Frage stellen und sagen, ja Moment, jetzt kommt aber was uns irgendwie vielleicht den Arbeitsalltag etwas effizienter gestalten könnte. Also müssen wir, das mit dem Urheberrecht und mit dem Datenschutz, das müssen wir jetzt leider über Bord werfen.
Das kann man nicht ernst nehmen.
Wir können nicht
so wichtig.
Genau, wir können nicht den Fortschritt ausbremsen und wir wollen nicht die FOMO-Geschichten und so. So, was es aber eigentlich ist, und das fand ich sehr, sehr schön, ich weiß leider nicht mehr, wer es zuerst gesagt hat, deswegen werde ich jetzt keinen Credit nennen, aber very expensive autocomplete. Das fand ich, hat so runtergebrochen auf das, was es ist und was es kann. Es ist ein Wahrscheinlichkeitsrechner, dass alles, der alles schon mal gesehen und gehabt hat, der aber nicht mehr und nicht weniger kann, als eine Wahrscheinlichkeit zu berechnen, welches Wort, welcher Ton, welches Pixel, welches, was auch immer, als nächstes
0-1
am wahrscheinlichsten käme, um dem zu entsprechen, was wir von ihm wollen. So. Und das hat aber, beinhaltet aber keinerlei Absicht, keinerlei, es löst kein Problem. Deswegen bin ich jetzt nicht der Erste, der das sagt, aber der Begriff der Intelligenz ist eine völlige Themaverfehlung. Und ist auch
in den 60er Jahren erfunden
worden. Genau, ist auch Teil des Marketingkonzepts, um überhaupt erstmal Fördergelder zu bekommen. Das klingt ja total attraktiv. Im Vergleich zu, ja, wir wollen irgendwie besseres Machine Learning haben oder so.
Das ist nicht ganz so attraktiv.
Ja, nee, da butter ich nicht 100 Milliarden im Jahr rein.
Da knirscht es gleich im Hinterkopf.
Ja, genau, da denke ich mir so, wie, Maschine soll doch gar nichts lernen, die soll einfach machen, was worauf wir keinen Bock haben. So, und die, also da waren sie schon sehr schlau und haben gesagt, okay, irgendwie Artificial Intelligence und so. Und das wird uns jetzt suggeriert, und wenn man genau hinhört, dann lebt diese gesamte Industrie von den Zukunftsversprechen. Bald wird das können. Und gib uns nochmal eine Investitionsrunde. Wir brauchen nochmal 500 Milliarden Dollar und 3 Serverzentren und noch bessere Grafikchips und dann noch mehr Trainingsdaten. Und dann vertraut uns, bleibt noch kurz dran. Wir sind gleich soweit, bald schon vielleicht.
Don't touch that dial.
Genau. Und dem gehen halt alle auf den Leim. Aber, also nicht alle, aber die Entscheider, die sozusagen die Macht hätten, das zu regulieren, die ganzen Hedgefund-Manager, die da Kohle reinbuttern in der Erwartung, okay, jetzt bald wird uns das aber ordentlichen Return on Investment bringen.
Ja, richtig, genau. Ja.
Und das ist auch meine Hoffnung. Ich bin ja sehr, sehr aktiv in der Lobbyarbeit für Kreative und habe auch versucht, den AI-Act mitzugestalten mit Gesetzesinitiativen, nicht ich persönlich, sondern, also ja, ich persönlich, aber mit den United Voice Artists, mit dem Sprecherdachverband.
Du hast dich da voll reingehängt. Du bist in den letzten Jahren wirklich voll eingestiegen mit allem, was du hast, mit aller Erfahrung, die du hast, mit aller menschlichen Energie, mit aller Leidenschaft. Ja. Und ich finde es, ich ziehe absolut den Hut, dass du dich da so reingeschmissen hast. Ich habe eine Idee für eine Traumrolle für dich, die du vielleicht doch eines Tages mal spielen kannst, den Don Quixote.
Den fühle ich sehr, die letzten zwei Jahre.
Ja, aber
sehr. Und der ist auch, ich bin auch wirklich sehr frustriert, muss ich sagen. Es ist wirklich hart, wenn du als Lobbyorganisation, die sich vielleicht 2-3 Anwälte leisten kann, dann siehst, wie dann die Ergebnisse sind und wie dann alles vergessen ist, nachdem du dir endlich den einen Termin in Brüssel erkämpft hast beim irgendwie Handelskommissar XY oder so. Und dann liest am nächsten Tag in der Zeitung, ja, das war jetzt schon das 5. Abendessen zwischen Sam Altman und Ursula von der Leyen in den letzten 6 Wochen oder so. Und dann ist plötzlich wieder alles vom Tisch, was dir so. Und das zeigen auch die Ergebnisse jetzt in diesem Code of Conduct, in diesem ich will jetzt auch gar nicht zu technisch werden, aber die Industrieseite lobbyiert halt mit unglaublich viel mehr. Wenn wir 3 Anwälte haben, haben die 300 und die haben ganze Firmen, die nur dafür da sind, ihre Interessen da durchzuboxen, scheißegal, wie, so um welchen Preis. Trotzdem glaube ich, muss man diese Arbeit machen, auch wenn sie super frustrierend ist, weil ich persönlich allein um mich vor der Frustration und der potenziellen Depression, die dem folgt, beschützen möchte, wenn wir zwar scheitern, aber ich dann das Gefühl habe, ich hätte nicht alles versucht.
Ja.
Und so kann ich mir aber in den Spiegel schauen und sagen, hey, ich habe den Arsch aufgerissen, mit wirklich einigen sehr, sehr hellen Köpfen und schlauen Menschen auf der ganzen Welt, die alle, sage ich jetzt mal, für das Menschliche, für die Kunst, für die Kreativität kämpfen und sagen, das darf nicht einfach so vergewaltigt und ausgeraubt und im Straßengraben liegen gelassen werden, so wenn man jetzt etwas dramatische Worte wählen möchte.
Ja, aber man kann es ruhig mal so aber, sagen. Ja.
Und dann bin ich zumindest mit mir im Reinen, dass ich sagen kann, hey, ich habe wirklich alles mit mir Menschenmögliche getan und jetzt kann ich guten Gewissens irgendwas anderes machen. Aber das wird nicht kommen, weil, und jetzt schließe ich die große Klammer, die ich am Anfang eigentlich ziehen wollte, weil ich glaube, dass der Kapitalismus die AI-Bubble platzen lassen wird.
Irgendwann wird der Kapitalismus, der sie hervorgebracht hat, sie auch wieder auffressen,
weil diese Szene einfach nicht rentabel sind. Die machen jeden Tag Millionen Verlust. Millionen und wirklich jeden Tag, das ist nicht übertrieben. Die haben, also ich habe jetzt keine aktuellen konkreten Zahlen im Kopf, aber die machen 8 Milliarden Verlust und jedes Jahr, so eine Firma. Und die leben nur von dem Versprechen, bald haben wir allgemeine künstliche Intelligenz und dann wird es richtig geil, Leute. Also gebt uns lieber nochmal 100 Milliarden, liebes Hedgefund-Manager-Team. Oder liebe so Großinvestoren, und das sind ja keine Samariter. Nee. Das sind hart wirtschaftlich denkende Menschen. Mhm. Und spätestens nach 5 Jahren werden die sagen, TikTok, Motherfucker, wo ist mein Return on Investment? Und dann werden ganz, ganz viele Firmen sehr schnell pleite gehen. Und es werden 4 große übrig bleiben, die so too big to fail sind. Microsoft, Amazon, keine Ahnung. Aber
vielleicht wird Google auch dabei sein.
Dein Wort in Gottes Ohr. Nein, ich weiß nicht. Also, aber ich glaube tatsächlich, das ist ein versöhnlicher Gedanke, weil ich sehe, wie der Regulationsprozess abläuft, dass der dem nicht genügend Einhalt gebieten können wird, fürchte ich. Mit der Transparenz, die wir brauchen, bei den Trainingsdaten, mit der Handhabe, die wir gegen außereuropäische Unternehmen, sozusagen die Hebel, die wir anwenden können auf judikativer Ebene, die, ja, und es sind ja quasi alle außereuropäische Unternehmen.
Die Regulierung ist immer hinter der kriminellen Energie hinterher, oder? Also ich nenne es jetzt kriminelle Energie, das ist, hat ja alles, wir kommen ja eigentlich schon weit in die Ecke der Verschwörungstheorie rein, hat mit Verschwörung eigentlich nichts zu tun, es ist einfach nur die Tatsache, dass es eben sehr viele Leute gibt, die ihre Macht und ihr Geld ausnutzen, um vor allem sich selbst zu nutzen, obwohl sie wissen, dass es ganz vielen Leuten schadet.
Ja. Ich finde, es kommt eher in einen religiösen Bereich, in einen,
schließt also, sich ja nicht
in
aus.
Einen, ja, das stimmt, mhm. aber so in einen sektenartigen, so, es gibt so die Believer, die sagen, ja, mhm. bald werden sie kommen, die Menschen, menschlich denkenden Maschinen und mhm. so. Und es gibt dann die Doomer, die sagen irgendwie, ja, Terminator, Skynet, the end is nigh und wir werden alle, wir schaffen uns gerade unser eigenes Grab. Und dann gibt's halt noch die Leute dazwischen, die sagen, das geht mir richtig, richtig auf den Sack, was ihr da die letzten, in Wahrheit schon 10 Jahre gemacht habt, weil wir kriegen ja nur die letzten 2,5 Jahre mit, so ungefähr, seit das im Markt ausgerollt wird, aber trainiert und gesammelt und so weiter wird schon seit 8 bis 10 Jahren. Es redet nur keiner drüber. Und es wird auch noch, hoffe ich, irgendwann ein Nachspiel haben, was es eigentlich mit dieser ganzen
Man hofft dann immer so ein bisschen auf Aufarbeitung, ne? Ja, und sind die schon da, sind die meisten dann schon da, dabei, das nächste irgendwie große Projekt zu starten. Das ist schwierig. Aber es gibt ja auch diesen schönen Spruch: You can fool some people some of the time, but you can't fool all of the people all of the time. Mhm. Und da glaube ich tatsächlich dran. Also ich habe
nicht aus dem Song. Entschuldige, es kommt jetzt gerade so eine bekannte Songlyrik vor, aber ich komme gerade nicht drauf.
Hat es Aristoteles gesagt oder sowas? Aber du hörst jetzt sicher, es wird wieder aufbereitet. Ja. Aber ich habe in dem Gespräch mit Daniel Erl von 11 Media, habe ich auch gedacht, der hat irgendwie eine sehr angenehme Art, das auf den Punkt zu bringen und das gibt Hoffnung.
Mhm. Ja.
Also, dass es sich tatsächlich irgendwie in den Schwanz beißt.
Ja.
Für mich ist sozusagen der innere Trick, den ich anwende, immer, dass ich sage, das, was menschliche Intelligenz, und da ist emotionale Intelligenz dabei, seelische Intelligenz dabei, psychische, also all dieses sozusagen ist dabei, was das unterscheidet von künstlicher Intelligenz, ist so besonders.
Mhm.
Ich glaube, Daniel hat gesagt, die Leute, die das entwickeln, die hören den Unterschied nicht.
Ja, ne? Das fand ich auch so ganz geil. Ach, Gott sei Dank.
Ja.
Sonst hätten wir echt ein Problem.
Aber ich meine, wie logisch eigentlich,
ja.
ist so besonders, dass wir eben diese Sensibilität für den Unterschied haben, uns noch mehr darauf werfen sollten und noch mehr darauf verlassen sollten, dass das, was wir tun, besonders ist.
Mm.
Dass es sich lohnt, aus den 20% Standby-Modus des Gehirns rauszukommen, sich in diesen unbequemen, gefährlichen, angreifbaren Zustand der Kreativität zu versetzen, wirklich ins Gespräch zu gehen, wirklich mitzufühlen mit Menschen, wirklich das Risiko einzugehen, verletzt zu werden, berührt zu werden, weil es gibt keine Alternative.
Ja, zu dem, was du sagst, fallen mir ein paar Sachen ein. Ich versuche sie alle zu behalten, aber ich fange kurz mit einer Anekdote aus tagesaktuellem Anlass an, nämlich in den USA hat eine große Radiosenderkette oder ein Konglomerat aus Sendern gerade eine Presseaussendung rausgebracht, dass sie glücklich verkündet haben, dass sie jetzt die ganzen ModeratorInnen ersetzt haben und die OffsprecherInnen durch KI-Stimmen.
Mhm.
Und das Framing fand ich so geil, weil okay, ja, das ist passiert, das ist halt einfach eine wirtschaftliche Entscheidung, aber das Framing fand ich so geil, dass sie das argumentiert haben, weil sonst hätten wir urviele Leute entlassen müssen. Und so konnten wir diese Leute angestellt lassen und durch eine quasi durch eine Effizienzsteigerung in diesem, da hast du so richtig gehört, wie die Sprechenden, das sind keine Menschen.
Die schneiden einfach die gut qualifizierten Leute raus.
Die Selbstständigen, die du dir teuer zukaufen musst.
Und die irgendwie auch selbstständig denken und vielleicht auch manchmal ein bisschen unbequem sind, die nehmen wir einfach raus.
Das ist so symptomatisch für wie die Amis da teilweise denken, damit sie die Angestellten, die Festangestellten, die so schütteln und die sie nicht so viel kosten, wie auch immer, da behalten können. Also dieses Framing von aus der Not eine Tugend zu machen, das ist mir dazu eingefallen. Und das andere war, es wird auf jeden Fall in nächster Zeit, in absehbarer Zeit, und gibt es auch jetzt schon zwei Märkte geben. Es gibt auch jetzt schon zwei Märkte und es wird auch noch längere Zeit zwei Märkte geben, nämlich der Markt, wo die Qualität egal ist. Mhm. Es muss nur irgendwie sendefähig sein, technisch den Zweck erfüllen und dann möglichst billig sein. Und ich sag jetzt mal ganz böse und zynisch, das sind dann irgendwelche Amazon Dropshipping, Insta-Ads oder so, wo der Betreiber sagt, es mir doch scheißegal, wie das klingt. Hauptsache, es wird möglichst vielen Leuten ausgespielt. Mhm. Und es wird, also das ist so der Low-Budget- und unteres Mittelfeld-Bereich so, und dann wird es die gehobene Mittelklasse und die Premium Werbemärkte,
Premium-Segment.
Genau, Segment, danke, geben, wo es einfach wirtschaftlich keinen Sinn macht, wenn man schon 1, 2, 300.000 in die Produktion einer Kampagne steckt und dann nochmal 1, 2, 300.000 in die Schaltung, dass man sich jetzt die 1.500 beim Sprecher jetzt spart und riskiert, dass das ganze Ding einfach kacke klingt. Mhm. Das macht keiner. Da geht ja die ganze Kredibilität der Marke und des Unternehmens potenziell dabei drauf. Für was? Dafür, dass du dir 0,0001% deines Gesamtbudgets irgendwie gespart hast?
Ja.
Sicher nicht. Und das höre ich auch von den großen Kunden, von den Premium-Kunden, mit denen ich zusammenarbeite. Da steht es überhaupt nicht zur Debatte. Die haben das schon ausprobiert und aber es ist maximal mittelmäßig und das reicht einfach nicht.
Mhm.
Und das ist, gibt mir Hoffnung und gibt mir Zuversicht. Aber jeder muss sich ehrlich machen, in welchem Segment er gerade arbeitet.
Mhm.
Und wenn du auf so Plattformen wie Fiverr oder Voice123 oder sowas bist, da höre ich auch schon von vielen englischen Kollegen, da ist Wüste Gobi seit anderthalb Jahren. Da geht gar nichts mehr, weil die, wo es darum geht, dass das für $150 über den Tresen geht, der Auftrag, oder weiß ich nicht, 50 Euro oder so, die werden sehr wohl und die ersetzen sehr wohl durch KI.
Ja, na klar.
Und die sich über Menge und Masse sozusagen rentabel oder ihren Unterhalt gesichert haben und gesagt haben, ist mir doch egal, ich schaue gar nicht so genau hin, ich mache einfach, sitze den ganzen Tag und warte, bis was reinkommt und dann mache ich das schnell und dafür.
Lieblosigkeit führt nicht zur Qualität.
Genau. Und die sollten sich auf jeden Fall ganz warm anziehen oder sich am besten was Neues suchen, weil der Markt wird wahrscheinlich auch nicht zurückkommen, selbst wenn die AI-Bubble platzt, weil dann wird immer noch so ein 11 Labs wird dann irgendwie übrig bleiben oder so und die werden dann Monopolstellung auf diesem Marktsegment haben und irgendwie, weiß nicht, 80% des Bedarfs wird dann von dieser Firma gedeckt. Aber das andere ist ja auch, dass Menschen wirklich gerne mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Es hat ja keiner Bock.
Doch, ist auch meine Erfahrung.
Es hat doch keiner Bock, den ganzen Tag nur zu prompten und zu hoffen, dass irgendwie jetzt nochmal genau dasselbe Ergebnis, der genau derselbe Output rauskommt, nur diese zwei Stellen irgendwie anders betont und da noch ein Wort ausgetauscht oder so. Oder den ganzen Tag.
Es haben Leute Bock drauf, das ist ja doch deutlich zu sehen. Es ist halt auf die Dauer nicht sehr gesund, glaube ich.
Mühsam.
Es wird früher oder später.
Es ist frustrierend, dass das immer noch, Gott sei Dank, keine Firmennamen aussprechen kann und so.
Ja.
Und dann ist es eh schon gestorben für jemanden, der irgendwie Wert darauf legt, dass der Markenname richtig ausgesprochen wird oder so.
Mhm.
Ja,
ich weiß nicht, ob du mit deiner Prophezeiung recht behalten wirst. Dazu stecke ich, glaube ich, dann doch zu wenig drin. Ich finde es für mich immer total wichtig, egal mit welchem komplexen Thema ich mich gerade auseinandersetze, was viele komplexe Themen verbreiten, so eine Ära von Hoffnungslosigkeit, weil man irgendwie denkt, sind die denn alle total bescheuert? Aber dieses Gefühl hatte ich mit 18 auch schon, wenn ich mich mit Dingen intensiv beschäftigt habe.
Und was hast du dann gemacht, Entschuldige, wenn ich da reingrätsche, wenn du das früher gehabt hast, dieses Gefühl? Wie bist du damit umgegangen?
Irgendwann bin ich für mich drauf gestoßen, dass Buddhismus für mir hilft, immer wieder an den Punkt zu kommen, wo ich mich nicht ohnmächtig fühle. Wo ich den nächsten Schritt finde, indem ich mich selber frei, echt, lebendig, authentisch fühle und mich darauf zu verlassen, dass das auf die Dauer den höchsten Wert erzeugt.
Das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich komme gleich zu meiner Frage in Verbindung mit Buddhismus. Bei mir ist es eben dieses ins Tun verfallen, etwas, mich selbst in Bewegung zu halten und handlungsfähig zu halten, um nicht diese Ohnmachtsgefühle über mich ergehen lassen zu müssen, sondern in meinem kleinen Einflussbereich, den der Patrick irgendwie so, und den kann man ja, wenn man das möchte, auch erweitern. Man kann zum Beispiel einen Weltverband gründen und dann mit ganz schön dicken Eiern in Brüssel aufschlagen.
Sagst du jetzt einfach mal so.
Und sagen, so, pass mal auf, Leute. So, also nein, das ist natürlich bescheuert, aber ja, das hilft mir total. Und jetzt zum Buddhismus. Ich habe mich, weil ich habe mich auch mit Buddhismus beschäftigt und habe auch schon Vipassana gemacht und so, und das taugt mir sehr grundsätzlich. Ich bin jetzt aber kein praktizierender Buddhist, würde mich so nicht bezeichnen. Aber eine der Kernwerte ist ja dieses absichtslos zu sein. Dieses und ich habe mich gestern mit jemandem drüber unterhalten, über KI, und der hat gesagt, weißt du, KI, das hat einfach keine Intention. Das hat einfach keine Absicht. Das macht einfach nur, das ist so ein Wiederkäuer. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich gar kein so schlechter Buddhist, oder?
Einer der Gedanken, die mir heute Morgen unter der Dusche kamen, war als Titel für diese Folge KI das Ende der Absichtslosigkeit zu nennen. Mhm. Also zwei Sachen. Das eine ist, Buddhismus und Absichtslosigkeit sind nicht eins, aber das sind, also gibt so viele verschiedene Richtungen, so viele verschiedene Ansätze. Das andere ist aber, alles, was KI macht, hat ja eine ganz klare Absicht. Also ohne eine Absicht, ohne einen Prompt, ohne das, was man damit erreichen will, fängt KI ja nicht, geht KI ja gar nicht aus dem Bett.
Ja.
Ja, das ist wie Kate Moss. Also unter einem Prompt fange ich ja nicht mal an, meinen kleinen Zeh zu bewegen.
Also sollen wir mal nicht zu fies zu Kate Moss sein, bitte. Also.
Nee, das hat sie ja mal gesagt.
Ach so,
sie hat gesagt, wenn mir nicht $30,000 angeboten werden, komme ich gar nicht aus dem Bett.
Okay, na dann ziehe ich dir
oder das. Wahrscheinlich waren es 50.000 oder keine Ahnung. Aber dieses Prinzip, ohne dass ich weiß, was ich mir davon erwarte, rühre ich keinen Finger. Das ist eigentlich KI. Und das ist das Gegenteil von Absichtslosigkeit. Die buddhistische Richtung, die ich praktiziere, setzt sich sehr in der Gesellschaft ein, hat viele von diesen vier edle Wahrheiten, der achtfache Faden, Absichtslosigkeit, die ganzen Dinge sind bei uns nicht so Kern. Wir haben einfach einen ganz anderen Zugang, aber das will ich mal eben außen vor lassen.
Das heißt, bist du eher aus dem Zen oder aus dem...
Nee, das ist Nietzsche, den Buddhismus. Nietzsche ist eine internationale Laienbewegung. Die berühmtesten Vertreter sind Herbie Hancock und Tina Turner. Also die haben die haben dieses Nam-myoho-renge-kyo als Mantra, und das ist sozusagen der Ausgangspunkt von allem. Man chantet morgens und abends Nam-myoho-renge-kyo und geht sein Leben ganz normal als Mensch an, ohne zu denken, ich muss jetzt dies absichtslos machen oder ich muss von diesen Anhaftungen loslassen und so weiter. Der holt dich sozusagen da ab, wo du bist. Und ich praktiziere das jetzt seit 33 Jahren. Und ich sehe halt an den Menschen, mit denen ich gemeinsam diesen Weg gehe, was es auf die Dauer bewirkt. Aber es holt jeden Menschen an einem anderen Punkt ab. Und insofern ist das so. Absichtslosigkeit ist trotzdem ein Begriff, der mir total bekannt ist. Und ich finde es eben in meiner Vorstellung von Hören. Also wenn ich von Hören spreche, meine ich nicht zuhören, Zuhören ist für mich schon, da ist eine Zugewandtheit drin. Das ist ja gar nicht schlimm, aber ich weiß, ich höre dir zu, weil du mir sympathisch bist, weil ich davon ausgehe, dass das, was du mir erzählst, mein Leben bereichern kann. Wenn du aber als Regisseur sitzt und etwas hörst, dann wirst du erstmal versuchen, das wertungsfrei zu hören. Vielleicht ist wertungsfrei sowas Ähnliches wie absichtslos.
Ja.
Du wirst erstmal gucken, ich lasse das auf mich wirken und guck, was macht das mit, was ist da drin, was kann ich daraus gestalten? Das ist eine Art von Absichtslosigkeit, weil du weißt, einen Menschen kann ich nicht prompten, sondern um einen Menschen gut zu leiten, gut zu führen, gut zu regieren, ist es total wichtig, den ganzen Menschen mit einzubeziehen. Und das geht nicht über den Verstand alleine, es geht nicht über die Analyse alleine, kann ich noch so psychologisch geschult sein, wenn ich nicht irgendwie den Herzschlag dieses Menschen an mein Herz ranlasse, werde ich nicht den Weg finden, diese Person gut zu coachen,
ja,
gut zu beraten, gut zu begleiten. Und die Bereitschaft der menschlichen Begegnung sozusagen, das ist etwas, was ich bei dir von Anfang an gespürt habe, warum ich von Anfang an unsere Gespräche mochte, warum ich heute hier...
Nein, vice versa, kann ich wirklich nur so zurückgeben. Für mich ist das der totale Antrieb für alles, also die Neugier auf zwischenmenschliche Begegnung, auf wer ist es, wo kommt er her, wo geht die hin, was macht das mit mir, wenn ich, also das ist ja auch das urmenschliche Bedürfnis, so haben wir uns ja schon vor 10.000 Jahren irgendwie vor irgendwelchen Gefahren oder vor irgendwelchen, haben uns weitergeholfen und ausgetauscht, wie macht ihr das mit dem Feuer und so.
Wenn man einmal sozusagen abgecheckt hat, okay, der will mich nicht umbringen, ich ihn auch nicht, was machen wir gemeinsam? Das ist schon mal ein Schritt.
Wir haben so sensible Antennen dafür, wie schwingt dieser Mensch, was sendet der aus, nonverbal, ohne dass wir uns jetzt mal auch jetzt im Sparring begegnet werden oder so. Da lernt man ja noch viel mehr über einen Menschen, wie der einem im Kampf begegnet, sage ich jetzt mal, auch wenn es dann freundschaftlich und unter klaren Regeln so.
Krasser Moment.
Ja. Aber nur, wie betritt jemand den Raum? Was macht das mit mir, wenn der jetzt plötzlich es gibt ja diesen unsichtbaren Radius, der, wenn der durchdrungen wird, kann es sein, dass man sich plötzlich überhaupt nicht mehr wohlfühlt. Das ist bei manchen Leuten so 1 Meter, manchmal 1,5 Meter. Und wenn einem jemand zu nahe kommt, dann spürt man plötzlich entweder ein Unwohlsein oder Angst oder keine Ahnung, Aggression oder aber auch Zugewandtheit und Interesse und Neugier und Freude und Begeisterung und was auch immer. Und da kann man sehr schnell sehr viele Informationen herbekommen, wenn man dafür offen ist und dahin hört, hinspürt. Und dann, wenn ich darauf vertraue, auf dieses erste Abschnüffeln, also wenn Hunde sich so einmal im Kreis drehen.
Quasi schnell, ja.
Und dann wissen die schon Bescheid und dann entweder sie spielen oder sie gehen getrennte Wege oder sie fangen an, sich anzuknurren und werden territorial oder keine Ahnung. So. Und ich finde, das ist eine der geilsten menschlichen Eigenschaften.
Intuition, ja.
Dieses Vertrauen auf das erste Bauchgefühl und dem dann nachzugeben. In welcher Form auch immer. Und wenn das heißt, nee, lieber nicht, dann wirklich auch lieber nicht. Und
sich darauf zu verlassen.
Und bei dir kann ich wirklich auch nur zurückgeben, weil das, und bei der Mehrheit der Menschen ist es bei mir zumindest ein gutes Gefühl, eine Neugierde, eine Zugewandtheit. Ich weiß nicht, ob man dann sowas anzieht oder nicht, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr wertvoller Softskill. Und so ist es auch beim Regieführen, zuzuhören und zu spüren, was macht es mit mir? Und was kommt bei mir an? Und wenn ich irgendwie eine total positive Werbung gerade aufnehme und wo mir irgendwie die Lösung für ein Problem präsentiert wird oder so ein Testimonial, wo du ein Testimonial verkörperst, das sagt, hey, vertrau mir, ich finde das super und das ist total angenehm auf der Haut und so. Und ich spüre aber, da ist eine Reserviertheit, schwingt da mit, oder eine Angst oder eine Unsicherheit, dann konterkariert sich das total und dann passt das nicht zusammen. Und dann muss ich erstmal dran arbeiten, diese Angst oder Unsicherheit aus der Person und damit auch aus der Stimme rauszukriegen, bevor sich eine Freude, eine Begeisterung, eine Überzeugung, dieses Vertrauen erweckende
das, was
etablieren
rüberkommt. Kann. Ja.
Und das geht tatsächlich nur mit der Stimme, glaube ich. Ich habe noch keinen Film gesehen, wenn man den Ton ausschaltet und nur die Mimik und die Gestik sieht, dann sieht man schon die groben Züge sozusagen, in welche Richtung geht das jetzt? Wird das jetzt ein Streit? Wird das eine Liebesszene? Ist das eine Verfolgungsjagd oder so? Mhm. Ja, schon klar. Aber die Wahrheit, die eigentlich darunter liegt, was der Mensch gerade wirklich spürt, und es kann ja auch ein ambivalentes Gefühl sein, es kann ja auch eine Mischung sein, die überträgt sich eigentlich immer nur über den Ton, über das Gehör. Mhm. Die wirkliche Emotion, auch wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fußballspiel schaue oder so, und der Ton ist aus, dann ist dieselbe Szene, mach das mal.
Oh, langweilig, ja.
Die ist, und das ist genau derselbe Angriff und Flanke und Tor, dann ist es so milde mitreißend, aber nicht so wirklich. Und dann spule ich zurück und mache dasselbe Ding nochmal und dann kommen die Fangesänge und der Kommentator und sie setzt sich durch, weil jetzt gerade Frauen EM ist. Und da kommt die Flagge und unglaublich, sie hat es gemacht in der Verlängerung. Unglaublich, Deutschland hat es im Halbfinale oder so. Und da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich das nur, also das ist so mächtig und so, und das ist nur die Tonebene, das ist nur das Gehör über das Trommelfell, über die Hörknöchelchen und so weiter, diese direkte Verbindung ins Gehirn.
Und das ist echt schräg, aber diese, ich habe in meiner Pilotfolge habe ich dieses Zitat von diesem Naturphilosophen, ich vergiss mal seinen Vornamen, Oken, der hat gesagt, das Auge führt den Menschen in die Welt, das Ohr führt die Welt in den Menschen ein.
Mhm.
Dieses Zitat habe ich in den 90er Jahren in einer Hörspielreihe im Norddeutschen Rundfunk zum ersten Mal gehört. Mhm. Und das hat mir einfach klar gemacht, Hören macht was anderes mit uns als Sehen.
Mhm.
Hören hat diese besondere Qualität, dass wir gleichzeitig das Äußere wahrnehmen und uns selbst.
Mhm.
Also dass wir sozusagen in Kontakt gehen durch das Hören.
Ja.
Beim Sehen ist es oft so, dass uns das Sehen eher aus uns rausführt, von uns wegführt.
Hm.
Und wenn ich sehe, wie viele Leute ständig mit ihrem Handy fast nur übers Auge verbunden sind, oder wenn, dann mit einem sehr schlechten Sound, dann denke ich immer nur, okay, was tun die sich an, was machen die mit sich? Und natürlich, viele Leute merken es nicht und vielen Leuten ist es auch nicht so wichtig, weil sie eben nicht audiosensitiv sind oder nicht in dem Maße. Aber ich glaube, dass es tatsächlich etwas bewirkt.
Hm.
Damit würde ich jetzt zu meiner Abschlussfrage kommen.
Mhm.
Und freue mich auf.
Merci dir, ich will dazu kurz was einwerfen, weil es mir gerade einfällt. Ein arrivierter, wirklich sehr, sehr toller Kollege, den ich jetzt hier zitieren möchte, Ingo Abel, ist auch aus Hamburger Raum, glaube ich, ein Sprecher und Schauspieler. Der hat mal gesagt: Weißt du, ich kann machen, dass der Joghurt so klingt, als würde er dich schlank machen in der Werbung. Und das ist so geil, so auf den Punkt getroffen, weil wenn ich die visuelle Ebene mit der Audioebene vergleiche, selber Werbespot, ja, da ist so ein Model, die ist super schlank und die steht morgens vorm Kühlschrank und löffelt sich so ein Proteinjoghurt, irgendwie so 0,1%, wie auch immer, Fettjoghurt rein. Dann sieht das Auge, okay, die ist schlank und die isst einen Joghurt.
Mhm.
Aber erst mit der auditiven Ebene kommt die Message dazu, weil ich diesen Joghurt esse, fühle ich mich so wohl und bin so schlank. Und
Audio stellt die Verbindung.
Und genau, und das ist mir da zu dem, was du gerade gesagt hast, so siedend heiß eingefallen. Ja. Naja, das hat der Ingo ja mal gesagt, das fand ich so schön.
Aha.
Weil das auch das ist, was alle Werber wollen.
Aha.
Das ist der heilige Gral einer Markenkommunikation.
Aha.
Wenn du dem wenn die Eigenschaft,
wenn die Assoziation,
die Assoziation des Produkts mit dem, was es macht, untrennbar verbunden ist und dieses Gefühl erzeugt von, wenn ich diesen Joghurt esse, dann werde ich vielleicht auch so schlank. Entschuldige, so jetzt zu deiner, das wollte ich nur kurz einwerfen, weil das finde ich so passt.
Ja, das ist ja klar, so funktioniert das auch.
Das kann kein Bild, sorry. Das kann, und es kann auch keine Musik. Eine Musik kann das unterstützen, total. Mhm. Und eine Musik kann das auch konterkarieren. Oder dem noch eine zweite Bedeutungsebene, eine dritte Bedeutungsebene vielleicht hinzufügen oder so.
Ja.
Aber nur die menschliche Stimme und die Sprache und das, was da alles mitschwingt, kann solche Nuancen transportieren.
Mhm.
Und das ist auch das, was ein guter Sprecher, eine richtig gute Sprecherin,
was
KI gute immer voraushaben wird.
So teuer macht.
Ja, was uns so teuer, was uns so teuer macht, sind halt die Nutzungsrechte, weil du halt mit was sehr Persönlichem, mit einem Teil von mir dein Produkt verkaufst.
Ja.
Und, aber ja, natürlich, das ist eine sehr, sehr spezialisierte Nischendienstleistung, die es nicht geben würde, wenn man dieses Problem in-house lösen könnte. In einer Firma.
Mhm.
Kannst du dir aber sicher sein, dass die sich nicht teure, selbstständige Profis ins Boot holen, für wenige Stunden Arbeit sehr viel Geld kriegen, weil es eben nach Nutzungs- und Vervielfältigungsrechten bezahlt wird und nicht nach der Zeit im Studio oder nach der Arbeitszeit, wie auch immer, im Werbebereich jetzt, im edukativen Bereich wieder was anderes. Aber so, wenn das die Dame am Frontdesk auch könnte, für 25, 30 Euro die Stunde da angestellt ist. Sorry.
Mhm.
Dann wären wir alle arbeitslos. Ja. Dann hätten wir alle keinen Job.
Mhm.
Und es ist immer eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und die Nachfrage ist definitiv da. Aber die Nachfrage ist halt nicht da nach jemandem, der auch einen Text schön vorlesen kann, sondern nach jemandem, der diesen Text mit Leben füllen kann, der dem eine Seele, eine Absicht, eine emotionale, was auch immer, Botschaft, eine Verbindung herstellen zum Rezipienten herstellen kann. Das sind alles diese nonverbalen Dinge, wo jetzt keiner so richtig sagen kann, ja, jetzt hast du deinen Bachelor in Sprechologie und deswegen kann so, sondern das ist eine sehr, das spürt man, das ist fast so eine feinstoffliche Geschichte, aber die ist definitiv da und keiner würde so viel Geld dafür ausgeben, wenn es diesen Effekt auch nicht hätte. Das ist ja total beforscht in der Marktforschung und dann wird A, B vorgespielt, wie wirkt das mit der Stimme, wie wirkt das mit der Version dieser Stimme, wie wirkt das mit der KI-Stimme und so.
Mhm.
Und im mittleren und gehobenen Segment geben uns die Forschungsergebnisse absolut recht.
Ja.
Und dann wird das auch mit dem Menschen gemacht aus. Also, ja, so, entschuldige.
Kurzer. Egal, ich bin ja dafür da, dass du dich ausgießt.
Ja. I am but a vessel.
Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir tatsächlich eine zweite Folge aufnehmen,
ja,
wo wir... Ich würde gerne auf zwei Punkte eingehen dabei. Und das eine ist tatsächlich Audio im Hausgebrauch, Audioqualität im Hausgebrauch. Das ist halt das, worauf ich mich spezialisiere, Menschen einen schöneren Büroalltag, eine bessere Qualität ihres täglichen Lebens zu ermöglichen, weil sie ein anständiges Audio haben, auch wenn sie bloß in einer Zoom-Konferenz sind. Aber das sind sie halt stundenlang am Tag, sich bewusst zu werden, was mit einem macht und was man tun kann, um sich da tatsächlich ein schöneres Leben zu gestalten.
Ja.
Und das andere, das ist ein Angebot.
Du hast
in einigen Folgen eben auch über Kampfsport gesprochen, über Motivation von Kampfsport, wo man da hinkommt. Der eine Typ, der Krav Maga macht und so. Ich fand das sehr spannend. Das ist auch Daniel gewesen, ne?
Daniel Erl macht Krav Maga, genau. Aber ich hatte den Tom Höfer da, der Psychotherapeut ist. Und
den ich auch kenne.
Den Kampfkunstkörperverein jetzt leitet, den Nachfolger von Synergy.
Ja.
Und ich weiß nicht, wann diese Folge ausgestrahlt werden wird. Vielleicht ist sie dann schon veröffentlicht. Aber ich habe jetzt schon eine Folge aufgenommen, gerade neulich mit meinem BJJ-Trainer. Mit Brazilian Jiu-Jitsu mache ich jetzt seit 2 Jahren.
Ja, ich gehört.
Und
habe ich gehört.
Ja, habe ich gehört. Genau. Man munkelt in den Straßen des 9. Wiener Gemeindebezirks. Da ist ein neuer BJJ in town. Nein, also auf jeden Fall. Genau, und das interessiert mich natürlich sehr. Da, wie, was das wäre, bin ich ein Aficionado oben so.
Ja.
Können wir uns gerne, kann ich mich stundenlang drüber unterhalten. Ja.
Es gibt halt bei mir auch einen Grund, warum ich das gemacht habe. Also es gab zwei Gründe, aber einer davon war, dass ich selber mal ein Messer im Bein hatte. Darüber würde ich dann berichten. Das habe ich bisher noch nicht so öffentlich gemacht, immer nur so im direkten Freundeskreis.
Okay.
Aber jetzt möchte ich zu meiner Abschlussfrage kommen, die in meinem Format immer am Schluss kommt. Ich formuliere das jedes Mal anders, ich muss es immer wieder neu finden. Aber worum es mir eigentlich geht, ist, warum glaubst du, dass die Welt eine andere wäre, wenn mehr Menschen bewusst hören würden?
Naja, allein schon, weil es dann eine Myriade weniger Missverständnisse gäbe. Also allein schon der Unterschied zwischen einer getexteten Nachricht und einer gesprochenen, einem kurzen Telefonat kann schon eine Scheidung auslösen oder einen ordentlichen Konflikt zwischen
beilegen oder
genau oder halt nicht, wenn dann, also es hat, das kennt doch jeder, oder, wenn man etwas liest und dann sich denkt, na holla, das ist aber da ist aber, und dann interpretiere ich ja nur die Stimmung hinein, lese ich das hinein, wie es mir eigentlich gerade geht, und die Wut oder der Frust oder die, was auch immer. Und dann pumpt man irgendwie so zurück, so selber irgendwie so, dann schaukelt sich das super schnell hoch, und wenn man dann plötzlich telefoniert, war dann so ein, oder wenn man das persönlich klärt, ist dann so, na, aber so habe ich das doch gar nicht gemeint.
So war das gedacht, ne?
Nein, um Gottes Willen, das selbstverständlich nicht, sondern es war einfach nur die reine Info, wollte ich dir, und ich war halt gerade zwischen Tür und Angel, bevor ich ins Auto gestiegen bin, habe ich dir das schnell geschrieben oder so, keine Ahnung. Und also das wäre auf jeden Fall schon mal ein gigantischer Unterschied. Und wir werden aber so zu diesem Convenience schnell oberflächlich kommunizieren hinerzogen, was eben weggeht vom Zuhören. Und ich glaube, dass eben Menschen am allermeisten lernen und sich weiterentwickeln, wenn sie aktiv und bewusst zuhören, das dann reflektieren und entweder, je nach Situation, nachmachen, also jetzt im Sinne von einem Lernprozess, so wie wir sprechen oder laufen lernen, babbeln wir ja erstmal alles nach und versuchen uns abzuschauen, wie macht er das? Ah ja, so, okay, dann probiere ich das auch, bevor wir, was auch immer das ist, dann zu unserem eigenen machen. Mhm. Auch beim Sprechen ist das ja so. Ich sage, es ist immer total in Ordnung, sich jemanden zu suchen, den man total genial findet im Sprechberuf, und den dann erstmal ganz genau zu analysieren und zu hören, wie macht der das? Mhm. Und das dann versuchen nachzumachen. Und nicht um dann auf diesem Level die nächsten 40 Jahre seines Berufslebens zu verbringen, sondern um eine Basis zu haben, von der man sich dann zu seine eigene Form findet, das zu seinem eigenen zu machen.
Wichtiger Absprung.
Genau. So.
Schwieriger Punkt, würde ich dir auch widersprechen.
Ja? Ja. Sag mal.
Ich kenne es aus der Praxis der Musicalschulen, an denen ich unterrichtet habe, dass viele Leute kommen mit einer Vorstellung von, wie der Song klingen soll, gesungen von einer Person, die sie bewundern oder besonders toll finden oder die gerade besonders hoch im Kurs steht. Und sich dadurch selber den Weg dahin verbauen, wie sie selber den Song singen. Und ihre, das Ohr ist so perzeptiv, das nimmt so viel wahr und es macht so viel mit uns, dass es uns daran hindern kann, zu unserer eigenen Version zu kommen.
Okay.
Wenn ich mit jemandem einen Song arbeite, oder auch natürlich in der Textarbeit ist es nicht viel anders, aber wenn ich versuche, mir selber was zu erschließen inzwischen, und ich habe mich einmal für einen Song oder eine Szene entschieden, dann gucke ich mir den Film nicht mehr an, dann gucke ich mir kein Video davon an, dann höre ich mir den Song nicht mehr an, sondern ich gucke nur, okay, was steckt tatsächlich in diesem Text? Was ist die Essenz? Wie ist meine künstlerische Version dieser Essenz? Wie prägt sich das bei mir selber aus? Und dabei versuche ich ganz genau zu, also bei Noten wenn jemand ankommt mit einem Schlenker in irgendeinem Song, den er so singen muss, weil XY das in der und der Version davon so gesungen hat und ich höre die Emotion dahinter nicht, dann sage ich, lass den Schlenker weg.
Ja.
Sing mal erstmal was, das, was da steht.
Voll.
Da ist eine punktierte Viertel, sing mal eine punktierte Viertel und sing mal nicht einen Achtelschlenker drüber. Das steht da nicht. Wenn du in eine Audition kommst und du singst Frank Wildhorn einen Song vor, den er geschrieben hat, und du singst nicht das, was er geschrieben hat, sondern das, was irgendjemand anders mal daraus gemacht hat, und das ist nicht deine Interpretation, das ist nicht dein Leben, das ist nicht dein Herzblut und nicht dein Wagnis da drin, dann wird er sagen, ja, schlecht interpretiert.
Das stimmt, na, da gebe ich dir natürlich recht. Was ich meinte, war wirklich, um mal eine Gesprächsbasis zu haben, auf der man dann die Gestaltung aufbaut. Mhm. Wenn jetzt Menschen zum Beispiel eben noch nie eine Doku gesprochen haben oder noch nie ein Hörbuch oder so, dass man dann, okay, wo fange ich da an, damit ich mal vom reinen, sauberen Ablesen wegkomme? Mhm. Wie macht denn das ein...
Was gibt's für Möglichkeiten?
Keine Ahnung, ja. David Nathan oder wer auch immer, egal. Ah ja, spannend. Der macht manchmal bei so spannenden Passagen, dann macht er in Aussagesätzen manchmal so eine Verzögerung und eine Frage draus. Weiß ich nicht, wieso der das macht. Mhm. Aber es macht Bock, es macht mir Bock, heraus mit ihm gemeinsam herauszufinden, wohin jetzt die Geschichte hingeht.
Weißt du, was ich meine? Neugierig.
Genau, das macht mich neugierig. Auf die Stuhlkante. Und das bewusst als Tool wahrzunehmen und nicht sich darauf zu verlassen, ich mache jetzt jeden Satz wie eine Frage, sondern ein Mittel der Gestaltung zu haben, der, wenn man sich jetzt selber mal noch nicht sicher ist, wie man das jetzt angreift oder so, dass man dann mal was hat, worauf man aus dieser Komfortzone heraus ausweichen kann, und dann kann ich reflektieren, was macht denn das mit mir, mit meinem Gefühlsleben, wenn ich das so spreche? Ah ja, alles klar, spannend. Das macht, es erzeugt eine gewisse Suspense, Emotion oder was auch immer. Okay, wie würde ich als Patrick jetzt diese Suspense-Emotion verbalisieren? Also das ist dann der Prozess, auf dem ich dann aufbaue. Das ist nur das Sprungbrett, damit wir wegkommen vom Blattlesen, sage ich jetzt mal.
Ja, genau. Und das ist halt der andere Anteil, dieses Spielerische, ne? Dass man eben auf der einen Seite denkt, ich will wirklich in die Tiefe kommen von dem, was da die Essenz ist.
Ja.
Und dann aber gleichzeitig, oder nicht gleichzeitig, sondern im Wechsel oder als zusätzlichen Einfluss die Leichtigkeit, das Spiel, das wieder loslassen, das aus dem Moment kommen, das natürlich gehört alles dazu. Aber dieses etwas imitieren, weil jemand anders das schon mal ganz toll gemacht hat, das führt eben meistens nicht in die Tiefe.
Ja, und um die Klammer jetzt zu schließen zu deiner Abschlussfrage, ich glaube,
auf dieser
Welt wären wesentlich, wesentlich weniger Blender unterwegs, wenn wir uns ordentlich zuhören würden.
Aha.
Weil dieses ganze, hey, guck mal hier, ich verkaufe dir jetzt den neuen Quacksalber-Scheiß von dem, du musst mir nur dein Geld geben und du musst dir nie wieder Sorgen machen. Das ist durchschaubar. Und wenn man genau hinhört und sich ehrlich macht und auch spürt, was damit transportiert wird in dieser Kommunikation und weggeht von dem, aber die Vorstellung ist so cool, eine total einfache Lösung für ein total komplexes Problem. Es ist so verlockend, dem zu glauben, weil dann es wäre überhaupt keine Arbeit, jetzt irgendwie da jetzt sich dagegen aufzulehnen oder so, da, weiß ich nicht, da anzuarbeiten oder einen schwierigen, steinigen, langwierigen Prozess, mit dem man sich da aus welcher Situation auch immer herausarbeiten muss, versus dem billigen Populistentrick, egal ob das jetzt in der Wirtschaft, in der Politik oder in der Religion ist oder so. Wenn, also das glaube ich schon, und das wäre schön, weil für meine Begriffe haben die Blender momentan viel zu viel Macht und Einfluss Aufmerksamkeit vor allem.
Ja.
Und um das wirklich jetzt zum Ende zu kommen, ganz ehrlich, ich weiß nicht, du hast ja Kinder und so, aber man gibt ja einem Kind, das ein Tantrum hat und nach Aufmerksamkeit schreit und aufstampft und die Luft anhält und irgendwie den Teller an die Wand schmeißt, gibt man ja nicht noch mehr Aufmerksamkeit, indem man so, sondern, und das vermisse ich so ein bisschen. Man, also wenn ich würde dem zuhören und sagen, ja, alles klar, aber jetzt komm mal bitte wieder runter. So, und das passiert irgendwie gerade nicht. Sondern es wird so alles für bare Münze genommen. Okay, ja, nee, hey, Trump hat es getweetet. Ja, okay, dann müssen wir das jetzt ins Hauptabendprogramm aufnehmen. Also bitte, seit wann ist irgendwie die ARD verpflichtet, irgendwelche Tweets von irgendwelchen Rechtspopulisten zum Thema zu machen? Überhaupt nicht. Das legitimiert das ja erst. Und ich glaube, wenn wir wirklich gut zuhören würden und dann uns entsprechend der Informationen verhalten würden, die wir daraus erhalten, wäre da ganz schön viel weniger Druck am Kessel, als wir jetzt gerade haben. Gesamt, global, egal in welche Richtung jetzt gedacht, muss gar nicht politisch sein.
Ja, ist eine Fähigkeit, die man, glaube ich, auch bewusst entwickeln muss, dass man beim Hören manchmal auch aushalten muss, dass man nicht sofort was entgegensetzt.
Ja.
Also gerade wenn es eine Position ist, die man selber nicht vertritt, wo man nicht sofort einrastet und sagt, ja genau, was du sagst, sondern wo man denkt, muss ich erstmal verdauen, also das auszuhalten, dass man eben nicht sofort etwas entgegensetzen kann, ohne dass es an der Oberfläche bleibt. Die Engländer haben so ein schönes Wort für Ehrfurcht. Oh.
Ja.
Dieses Staunen. Oh, was diese innere Weite, die das macht.
Ja.
Und das ist für mich, ist es wie auf einem Berggipfel stehen und so, oh.
Ja, das ist ein onomatopoetisches Wort.
Das ist ein Reinlassen.
Das ist so geil.
Und das so hören schön. Kann so ein Reinlassen sein von etwas, was man noch nicht kennt, was man noch nicht hat. Und ohne sich zu vergessen. Ohne sich selber zu verlieren dabei.
Ja, das machen wir viel zu wenig. Also du vielleicht nicht, aber so gesamtgesellschaftlich.
Ich will ja nur Bewusstsein wecken.
Ja.
Aber nein, das macht eben was mit uns. Und das sind meine Windmühlenflügel. Das
cool.
Ist mein,
ja.
Meine Lanze.
Willkommen im Club. Ja. Nein, also ich finde das total wichtig. Jeder Impuls, der in diese Richtung gesetzt wird, ist dann wertvoller. Es ist so. Bin der festen Überzeugung. Deswegen habe ich ja meinen Podcast auch gestartet, weil mir einfach die Kommunikation zwischen zwei Menschen, das Debattieren, das konstruktive Streiten, das Philosophieren einfach in den letzten Jahren viel zu kurz kommt. Und es ist alles sofort, muss sofort eine starke Meinung, sofort eine klare Kante und entweder schwarz oder weiß, Freund oder Feind sein oder so. Nee, ist es meistens nicht.
Es ist eigentlich vieles ist geworden wie eine Zeitung, die nur aus Schlagzeilen besteht.
Ja, genau. Und ich verstehe schon, dass es catchy ist und sexy sein kann und so, wenn man das so voll reduziert. Aber das ist nicht das, was uns als Menschheit hierher gebracht hat.
Man kommt den Sachen nicht auf den Grund.
Das, was uns als Menschheit hierher gebracht hat, ist genau diese Kommunikation mit bewusstem Zuhören und Reflektieren und Austauschen. Und das ist eigentlich das Schönste und Coolste auf der ganzen Welt.
Yes.
Ja, schon. Yes. Und das passiert viel zu wenig. Und das ist mir völlig bewusst und es ist schon klar, es ist auch gar nicht meine Absicht, dass ich jetzt irgendwie der neue, keine Ahnung, der weltbeste, bekannteste Podcast werde, weil das muss man ja auch wollen, sowas konsumieren muss man ja auch wollen. Und diese Zeit in Anspruch nehmen oder dafür aufwenden. Aber ich finde, es muss zumindest das Angebot geben für diejenigen, die darauf Bock haben.
Ja, das ist wie eine Ursache, die man setzt.
Genau.
Und da kann man
und was dann damit passiert,
gut ist, drüber nachdenken, in welche Richtung man seine Ursachen setzen will.
Genau, so ist es.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass du mich in dein Studio eingeladen hast.
Sehr, sehr gerne. Hey, schön, dass wir das geschafft haben. Das freut mich sehr. Ich schätze eine gute Unterhaltung mit dir immer sehr. Und jetzt haben wir es mal aufgezeichnet.
Endlich.
Ja, voll. Danke dir für die Initiative und für die guten Fragen und das gute Gespräch.